Deutschlandfunk.
Willkommen im Hörsaal, einem Podcast von Deutschlandfunk Nova. Zweimal die Woche suchen wir für euch die spannendsten Vorträge raus aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ja, und manchmal, da gibt es noch eine Zugabe, so wie jetzt. Ich bin Katrin Ohlendorf, hi, und ich habe mal wieder eine Sonderfolge für euch. Am 5. Mai hat nämlich wieder Wissen Unplugged stattgefunden, als Live-Podcast-Aufzeichnung in der Hörsaal-Ruine in Berlin. Wissen Unplugged bringt junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Persönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft zusammen und diskutiert mit ihnen Themen, die uns alle angehen. Das Ganze ist eine Reihe der Zeitstiftung Bucerius, der Leibniz-Gemeinschaft, von Zeit Campus und uns natürlich Deutschlandfunk Nova. In dieser 6. Ausgabe von Wissen Unplugged geht es um Ernährung. Vielleicht stolpert ihr ja auch ständig über irgendwelche neuen Ernährungstrends und fragt euch dann so Sachen wie: Muss ich tatsächlich regelmäßig meinen Darm reinigen? Stimmt es, dass ich Nahrungsergänzungsmittel brauche? Und wie gesund ist Intervallfasten eigentlich wirklich? Genau darum und um viele weitere Fragen rund um das Thema Ernährung geht es jetzt. Moderiert wurde das Ganze wie immer von Rahel Klein, ihr kennt sie aus unserem Deutschlandfunk Nova Programm, und von Amna Franzke, Formatentwicklerin bei der Zeit.
Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Wissen Unplugged. Schön, dass ihr alle da seid. Heute Abend wollen wir uns einigen Ernährungsmythen widmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Instagram anmache, werden mir direkt jeden Tag irgendein neues Superfood entgegengeschrien oder irgendeine Regel, was ich auf jeden Fall essen soll und was ich bitte nie wieder essen soll und zu welcher Uhrzeit. Wir wollen heute dem Hype um verschiedene Ernährungsthemen auf den Grund gehen und haben drei ganz tolle Expertinnen eingeladen, um darüber zu diskutieren, was ist eigentlich wissenschaftlich belegt und was ist einfach nur Humbug. Aber ich würde vorschlagen, dass wir uns erst einmal selbst vorstellen. Das hier, das ist Rahel. Ihr kennt sie vielleicht, Rahel Klein von Deutschlandfunk Nova, eine bekannte Stimme, ein bekanntes Gesicht. Vielleicht hört ihr Tatort Kunst, den True Crime Podcast, oder ihr kennt sie aus Unboxing News. Schön, dass. Ein Applaus für Rahel, bitte.
Dankeschön. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich, wie immer, mit Amna Franzke heute durch diesen Abend führen zu dürfen. Amna hat lange die jungen Angebote von Zeit Online geleitet, ist mittlerweile Formatentwicklerin bei der Zeit, ist viel hinter den Kulissen aktiv und ich freue mich, dass wir das heute wieder zusammen machen dürfen. Ein Applaus für Amna!
Bei Wissen Unplugged, da sprechen wir über die großen Fragen unserer Zeit mit jungen Stimmen aus der Wissenschaft, aus Kultur und aus den Medien. Und das machen wir in Kooperation mit der Zeitstiftung Bucerius und der Leibniz-Gemeinschaft. Außerdem ist noch mit dabei der Zeit Campus und Deutschlandfunk Nova, deswegen sitzen wir hier auch. Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 96 eigenständige Forschungsinstitute und genauso wie die Zeitstiftung Bucerius beschäftigen sie sich mit den großen Fragen unserer Zeit, wie wir auch in dieser Reihe. Danke an alle Partnerinnen und Partner, die diese Reihe möglich machen.
Das Ganze ist wie immer auch eine Podcast-Aufzeichnung. Das bedeutet, wenn ihr das heute Abend nochmal nachhören wollt, wenn ihr das an Menschen schicken wollt, die nicht hier sind, dann könnt ihr das Ganze am 12. Mai im Hörsaalfeed von Deutschlandfunk Nova nachhören. Da erscheint die Folge dann. Also 12. Mai, Hörsaalfeed, Deutschlandfunk Nova.
Und jetzt kommen wir zu unseren Gästinnen heute Abend. Hande, ich habe einen Satz für dich dabei zum Vervollständigen. Das habe ich als Kind nie gegessen, aber liebe ich heute.
Champignons.
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Personalisierte Ernährung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Sie hat einen Master in Ernährungswissenschaften und promoviert gerade. Außerdem ist sie staatlich anerkannte Diätassistentin. Herzlich willkommen, Hande Mann.
Luisa, auch für dich einen Satz. Für dieses Dessert würde ich töten.
Ich glaube, viele. Schokoladenmus, so Mousse-Schokolade.
Vegan oder nicht vegan?
Nicht vegan. Von meiner Schwester.
Ist die heute Abend hier?
Ja. Okay.
Rezepte dann später, nach der Folge heute. Luisa, du bist Ärztin mit Schwerpunkt auf Ernährungsmedizin, beschäftigst dich ganz viel mit dem Thema Darmgesundheit, hast auch ein neues Buch geschrieben und das ist jetzt rausgekommen, das heißt Darmgut, alles gut. Und du erreichst auf Instagram, TikTok und Co. jede Woche ein Millionenpublikum. Dr. Luisa Werner, schön, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Heike, für dieses Lebensmittel gebe ich am meisten Geld aus.
Kartoffeln.
Kartoffeln?
Naja, nicht am meisten, aber esse ich super gerne und viel.
Mehlig oder festkochen?
Kommt auf das Gericht danach an.
Kartoffelexpertin. Heike Vogel ist Biologin und stellvertretende Leiterin der Abteilung Experimentelle Diabetologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung und leitet auch die Arbeitsgruppe Nutrigenetik der Adipositas. Sie forscht, welche Gene an der Entstehung von Adipositas und Diabetes Typ 2 beteiligt sind. Herzlich willkommen, Heike Vogel. Wir wollen gleich zu Beginn mit unseren Gästinnen ein paar Mythen debunken oder Mythen zertrümmern. Das geht euch wahrscheinlich wie mir und wir haben es vorhin schon gesagt, es ist so viel Halbwissen im Umkreis und trotzdem ist ja auch dieses Thema Ernährung etwas, was wahnsinnig viele Leute bewegt und beschäftigt. Die Frage ist aber immer, was sind tatsächlich wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und was sind einfach nur strange Tipps von irgendwelchen Influencerinnen, die uns irgendwelche Produkte am Ende eigentlich nur verkaufen wollen. Deshalb starten wir mit einer kleinen Runde durchs Internet und haben ein paar Videos dabei und die wollen wir uns einmal zusammen anschauen.
Ja, und wir starten mit einem Reel von Luisa. Luisa, du hast uns es ist nicht ein Reel von dir, sondern du hast es nur mitgebracht als Beispiel, ganz genau. Da schauen wir mal rein und dann kannst du im Anschluss auch was zu sagen.
Ein Esslöffel Leinsamen in ein Glas mit 200 Milliliter Wasser und lasse dieses anschließend für 4 Stunden im Kühlschrank ziehen. Danach gibst du den Saft einer halben Zitrone und einen Esslöffel Honig hinzu und mixt das Ganze gut durch. Am besten trinkst du dieses Getränk morgens für 3 Tage lang. Es hilft dir dabei, den Darm zu entgiften und eine gesunde Darmflora aufzubauen. Like das Video für mehr Gesundheit und folge mir.
Also es geht um das Thema Darmreinigung. Der Typ im Video hat auch ein Stethoskop um die Schultern hängen, so wie du. Aber ich glaube, ihr habt sonst nicht so viel gemeinsam. Warum hast du uns dieses Video mitgebracht?
Ich glaube, das zeigt mehrere Sachen, die ich auch bei Social Media ziemlich kritisch sehe. Zum einen, okay, nur weil jemand ein Stethoskop um den Hals hängen hat, heißt es noch lange nicht, dass die Expertise auch da ist. Dass man da vorsichtig sein soll. Ich glaube, da gehen wir nachher eh nochmal so ein bisschen drauf ein, wie erkenne ich denn überhaupt gute Accounts?
Ja.
Aber einfach, weil Darm so mein Herzensthema ist und gerade das Thema Darmreinigung immer und immer wieder kommt. Und kleiner Spoiler, man braucht keine Darmreinigung. Das macht der Darm sehr gut selber. War das für mich nochmal so ein Ding, okay, vorsichtig bei manchen Aussagen und gerade Thema Darmgesundheit gibt es da einfach viele kuriose Mythen, die da existieren.
Du hast es jetzt schon angedeutet, Darmreinigung, Detox für den Darm, ist das alles eigentlich Quatsch?
Also wir brauchen in manchen Fällen auf jeden Fall eine Darmreinigung, zum Beispiel bevor wir eine Darmspiegelung machen. Mhm. Da freut sich auch der Untersucher, wenn wir das gut machen. In anderen Fällen kann das der Körper sehr, sehr gut selber, wenn wir ihn denn lassen. So Sachen wie Ballaststoffe helfen uns zum Beispiel dabei oder manchmal sogar Essenspausen. Vielleicht ist sogar auch dein Thema, was da mit reinspielt. Aber wir brauchen an sich keine Darmreinigung alle 2 Wochen, wo wir mal irgendwie ein paar Tage sowas einnehmen. Sondern es zählt eher, okay, wie esse ich denn das ganze Jahr über? Was gebe ich denn überhaupt in meinen Körper rein, sodass wir gar keine Reinigung an sich brauchen?
Passiert dir das eigentlich öfter als Ärztin, wenn du so durchs Internet scrollst, dass du denkst, puh, also hier wird schon wieder richtig doll Quatsch erzählt?
Ich glaube, das hast du auch schon ein bisschen angedeutet. Und ich glaube, so geht es wahrscheinlich euch allen, auch wenn man das Handy aufmacht und irgendwie Social Media öffnet, dass man oftmals überflutet wird von Informationen, wenn man sich denkt, okay, stimmt das jetzt wirklich? Also ja, leider jeden Tag. Deswegen bin ich auch ein großer Verfürworter, dass wir mehr Wissenschaftler in den sozialen Medien brauchen, damit man da so ein bisschen mehr evidenzbasiertes Wissen auch verteilt und die anderen Stimmen vielleicht etwas ruhiger werden.
Kommentierst du manchmal dann auch unter Reels, wenn du sowas siehst oder schreibst den Leuten direkt oder hältst du dich zurück?
Wenn, dann schreibe ich privat. Mhm. Ich finde, öffentlich ist nicht so meine Version. Das machen ganz viele, kann man gerne auch machen. Das ist nicht mein Typ.
Ja.
Deswegen bin ich da eher in der zurückhaltenden Rolle und versuche keine Menschen da aktiv bloßstellen. Klingt so blöd, aber das ist irgendwie nicht so mein Ding. Gibt es ja verschiedene Formate, so Stitch-Formate, wo man die Videos im Hintergrund einblendet und dazu dann reagiert. Gibt es auch ganz, ganz tolle Accounts, die das machen, aber es ist nicht so mein way to go. Ich schreibe dann lieber persönlich und sage, hey, ist vielleicht ein bisschen daneben die Aussage.
Ja.
Kommen wir mal zum zweiten Beispiel. Zuckerfrei.
Hänge ich da und bin auf der Suche nach was Schokoladigem, aber in gesund. Deswegen, let's go, aus 5 Zutaten machen wir jetzt was richtig Leckeres, und zwar köstliche Brownie Boats. Zum Süßen nehmen wir dafür Datteln, Haferflocken, etwas Salz, Kakao, um meine Sucht zu befriedigen, und als letztes noch etwas Nusseln. Und das wird jetzt alles kräftig gemixt. Gleichermaßen müsst ihr jetzt einfach nur noch diese riesen Bällchen formen. Und damit in die Schokolade. Oh, das wird so lecker. Schaut euch mal diese zuckerfreien Brownie Balls an. Nährstoffreich und richtig lecker. Probiert es unbedingt aus.
Sie sehen schon lecker aus.
Ja, sie sehen auf jeden Fall lecker aus. Hanne, was denkst du, wenn du solche Rezepte siehst, die so als zuckerfrei beworben werden?
Also als erstes denke ich würde es auf jeden Fall auch essen. Also es ist gar kein Problem für mich. Aber ja, genau. Ich glaube, wir alle fast in der Runde. Aber ich würde es halt einfach nicht als zuckerfrei betiteln. Das ist ja alles schön und gut, aber es ist halt nicht zuckerfrei, wenn Datteln drin sind.
Warum?
Tut mir leid.
Was ist der Unterschied?
Also, ich sehe das einfach sehr häufig auf Social Media. Deswegen hatte ich mich auch für dieses Video entschieden, weil eben oft von zuckerfrei gesprochen wird, obwohl eben dann andere Zuckersorten drin sind, wie zum Beispiel Agavendicksaft oder eben Datteln in dem Fall. Und deswegen wollte ich das einfach mitbringen, weil es ist trotzdem Zucker und unserem Körper ist es herzlich egal, woher dieser Zucker kommt. Ob das jetzt aus Haushaltszucker kommt oder aus der Dattel. Okay, die Dattel hat ein paar Ballaststoffe mit drin, aber ansonsten ist es halt im Prinzip für unseren Körper egal.
Und gibt es irgendwelche anderen nennenswerten gesundheitlichen Unterschiede? Also wenn du jetzt gerade sagst, Ballaststoffe, spielt es da wirklich mit rein? Ist das irgendwie eine Anzahl, die der Körper dann irgendwie gut verwerten kann? Oder ist das eigentlich nur reine Psychologie, was da bedient wird?
Nee, ich würde schon sagen, jetzt beim Thema Datteln, dass da die Ballaststoffe auf jeden Fall drin sind. Aber es kommt halt wie bei allem eigentlich in der Ernährungswissenschaft auf die Menge an. Also wenn ich mir den ganzen Tag 3 Packungen Datteln reinpfeife, ist es jetzt auch nicht unbedingt super gesund. Aber genau, also beim Thema Honig zum Beispiel, das kommt auch häufig als Frage. Da sind halt ein paar Rückstände an Mineralstoffen, Vitamine, wie auch immer mit drin. Aber das ist jetzt nicht nennenswert. Also damit decken wir jetzt nicht unseren Bedarf an Vitaminen und man nimmt das halt als Süßungsmittel.
Es ist also genauso ungesund quasi wie...
Ich würde es nicht als ungesund betiteln. Es kommt halt immer auf die Menge drauf an. Und jeder von uns mag süß und jeder von uns will auch mal was Süßes essen. Und es ist auch völlig fein, aber es kommt halt voll auf die Menge drauf an.
Das wäre meine Frage nämlich gewesen, weil es gibt ja auch viele Promis-InfluencerInnen, die sagen, sie leben seit 10 Jahren zuckerfrei oder so, nehmen keinen Zucker zu sich. Dann ist es manchmal weißer Industriezucker, aber sie essen eben trotzdem Datteln, Honig und Co. Ist zuckerfrei überhaupt erstrebenswert?
Aus meiner Sicht nein. Also aus meiner persönlichen Sicht finde ich das sehr traurig.
Ja.
Nee, Quatsch. Nee, also völlig fein, wenn es für einen selber funktioniert. Da muss man einfach schauen, was ist mein Ziel. Das kann man auch gar nicht verallgemeinern. Von daher muss man da einfach, glaube ich, da erstmal so ein bisschen in die persönliche Geschichte reinschauen. Warum ist das so? Und von daher, wenn das für einen super klappt, ist es auch total fein. Aber wenn man halt nicht auf Zucker verzichten möchte oder wie auch immer, dann ist es auch okay.
Was natürlich der Vorteil an diesen selbstgemachten Rezepten ist, ist, dass man es halt selber dosieren kann. Ne? Das
genau.
ist ja dann schon einfach ein Vorteil. Wenn du sagst, die Dosis ist eben entscheidend, dann packt man halt nur 2 Datteln rein.
Genau, das ist eigentlich so der Hauptvorteil. Deswegen sage ich auch gar nicht, dass selbstgemacht nicht unbedingt besser ist, sondern man kann dann selber entscheiden, wie viel mache ich da rein. Und das ist super.
Ja, genau.
Und gibt es Süßungsmittel, die der Körper tatsächlich anders verarbeitet als Zucker? Also irgendwie Stevia oder Erythrit oder so, was da immer wieder genannt wird?
Ja klar, also der Stoffwechselweg ist da anders und da muss man auch für sich selber einfach gucken, was für einen da am besten passt. Also Erythrit hat ja zum Beispiel keine Kalorien auch, das ist natürlich auch ein nennenswerter Unterschied. Aber da muss man auch einfach gucken, was für einen selber auch schmeckt und was man auch möchte und wie das in den Alltag reinpasst. Genau, also das sind also Sachen, die man mit berücksichtigen sollte, finde ich.
Wir haben noch einen Mythos. Heike, wir kommen zu deinem Mythos. Wir haben noch ein Video und es geht ums Intervallfasten.
16 Stunden Fasten, das aktiviert richtig meine Zellen. Ich esse ein leckeres Frühstück und habe am Abend viel weniger Hunger. Abends kann ich dann alles nachholen, was ich morgens gespart habe, und dann kann ich richtig reinhauen. Ich teile mir mein Essen auf 3 Mahlzeiten und einen Snack, und damit komme ich richtig gut über den Tag. Am Abend kommt dann aber wirklich richtig der Kohldampf und ich habe schon ganz schön Heißhunger, aber da kann ich dann ja essen. Ich nehme gesund ab, ohne Heißhunger, meine Muskeln bleiben und das Fett wird weniger. Irgendwie wird mein Bauchfett nicht so wirklich weniger, obwohl ich abgenommen habe. Intervallfasten klingt gut, doch für viele ist es absolut ungeeignet. Das heißt, wirklich nachhaltig das Essen umstellen, regelmäßig essen, davon hast du viel, viel mehr.
Also es war jetzt kein so zugespitztes Video, sondern eher ein Vergleich. Eine Frau, die Intervallfastet und eine, die nicht Intervallfastet. Es gibt ja sehr unterschiedliche Arten zu fasten, ne? Also 5 Tage essen, 2 Tage nichts essen. Das bekannteste ist wahrscheinlich 16:8, also 8 Stunden essen, 16 Stunden dazwischen. Kleiner Disclaimer an der Stelle, ich mache das auch schon seit Jahren. Ich habe da persönlich auch noch viele Fragen an dich, Heike. Aber vielleicht mal, warum dieses Video und was gibt es vielleicht für Fehlannahmen beim Thema Intervallfasten?
Genau. Das Video fand ich deswegen so gut, weil es viele richtige und viele falsche Aspekte enthält. Mhm. Also das heißt...
Perfekt,
genau. Es ist viel zum Diskutieren. Das heißt, es spricht nichts dagegen, wenn wir 3 Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abend zu uns nehmen, von ausgewogener Ernährung. Aber wenn wir unseren Alltag betrachten, wer schafft das? Ja, wer schafft das immer vorzubereiten? Wer passt das in die Zeiten ein? Das heißt, im wirklichen Leben bei vielen Menschen ist es so, dass wir eine lange Dauer des Essens haben. Das heißt, mittlerweile von 14 bis 16 Stunden. Also früh anfangen und sehr, sehr spät die letzte Mahlzeit zu uns nehmen. Und das verändert einfach unseren Stoffwechsel. Das heißt, wir sehen, dass wir dann dazu neigen zu snacken. Also dann fangen wir an, mal so einen Energiebowl dazwischen zu essen, obwohl der Zucker enthält. Und damit steigt unsere Kalorienaufnahme und unser Körpergewicht. Und ich finde, und das ist unser Forschungsschwerpunkt, deswegen finde ich das ja so wichtig, das Video, dass wir sehen, dass Intervallfasten so eine gute Alternative dazu ist. Das heißt, 16:8 zum Beispiel, ich habe 8 Stunden, in denen ich essen kann, nicht unbegrenzt, das ist ganz wichtig zu sagen, muss natürlich immer kombiniert werden mit Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung, aber man weiß ganz deutlich von vielen wissenschaftlichen Studien, dass es den Stoffwechsel verbessert. Und natürlich unsere Blutzuckerwerte, unseren Glukosestoffwechsel. Und man muss immer abwägen. Und deswegen habe ich auch diesen Widerspruch, was passt für mich und für meinen Alltag am besten und wie kann ich das am besten integrieren, um das lange durchzuhalten. Und ich muss natürlich vorher überlegen, was ist mein Ziel damit? Will ich nur meinen Stoffwechsel verbessern? Oder, da kommen wir vielleicht noch später zu, will ich damit Körpergewicht verlieren? Weil das mache ich nicht unbedingt mit Intervallfasten, je nachdem, welche Form ich wähle. Aber es soll einfach zeigen, man muss selbst so ein bisschen probieren, was ist für mich am praktischsten in meinem Alltag. Und das ist Intervallfasten. Und wir machen übrigens, nicht weil wir daran forschen und das so gut finden, aber mehr als die Hälfte der Arbeitsgruppe macht das.
Wirklich? Ihr seid fast alle am Intervallfasten?
Ja, wir machen natürlich, es gibt ja unterschiedliche Formen meistens, dass wir das Frühstück weglassen, weil abends mit sozialen Komponenten ist das schwer umzusetzen.
Ja, und wenn du sagst, es ist gut für den Stoffwechsel, was genau bedeutet das?
Also wir wissen aus vielen Studien, dass wir damit zum Beispiel die Blutfettwerte sinken, dass die Risiken für Folgeerkrankungen, die mit Adipositas, also Fettleibigkeit, einhergehen, sinken, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir wissen, Cholesterinwerte sinken, die Insulinwerte sinken, also der Stoff, der dafür verantwortlich ist, wenn wir Nahrung und Zucker zu uns nehmen, dass das abgebaut wird, dass die Gewebe da entsprechend darauf reagieren. Und das ist sehr gut belegt, dass die Studienlage relativ eindeutig. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Intervall und welche Fastenform man wählt und wie lange die Studien durchgeführt wurden.
Ja. Und gibt es bestimmte Fastenformen, die belegter sind als andere, wissenschaftlich belegter?
Ja, die meisten Untersuchten sind 5:2 und 16:8. Es gibt noch extremere, 18:6. Die sind natürlich ein bisschen schwerer umzusetzen, aber da sind die positiven Effekte noch stärker.
Also. Und wie findet man raus, ob das jetzt zu einem passt oder nicht? Einfach ausprobieren?
Einfach ausprobieren, wie man sich fühlt. Also es gibt, wir haben Kollegen, die haben wirklich selbst Intervallfasten durchgeführt und vorher beim Arzt ihr Blut analysieren lassen und dann nach einer gewissen Zeit ihre Blutwerte wieder kontrolliert und dann festgestellt, ob sich das verbessert hat oder nicht, ne, wenn man es jetzt extrem betreiben möchte. Aber ich sage immer, wenn man sich damit gut fühlt, und das umsetzen kann in der Praxis, spricht nichts dagegen aus meiner Sicht, aus der Wissenschaft.
Wer fastet hier Intervall im Publikum? Einmal Hände hoch.
Ich würde sagen, das sind so
Ja, gute 10 Leute.
10?
Oder? Ja, hier sind auch noch welche. Okay, also schon durchaus ein paar, würde ich sagen.
Und stimmt es, dass Intervallfasten für Frauen nicht so gut geeignet ist? Das ist auf jeden Fall auch sowas, was einem immer wieder entgegenkommt.
Das haben wir gerade schon vorher diskutiert. Was man auf alle Fälle sagen muss, dass es zu bestimmten, also nicht Kinder, nicht Jugendliche, nicht wenn man schwanger ist, also wenn man bestimmte Vorerkrankungen hat, das ist auf alle Fälle belegt, dass man es dann nicht machen soll. Also das Problem ist so ein bisschen, das haben wir schon diskutiert, dass die Daten zwar gesammelt und analysiert werden, aber wenn es, man sagt dazu, solche Meta-Analysen gibt, wo man die Studien miteinander vergleicht, da werden oft Äpfel mit Birnen verglichen. Das heißt, es werden Frauen und Männer gemischt, obwohl wir genau wissen, dass es geschlechterspezifische Unterschiede gibt. Das heißt, die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, gab gerade eine große Veröffentlichung dazu, das war auch in der Presse, die sind einfach oft nicht richtig, weil nicht ausreichend und kritisch unterschieden wird, welches Geschlecht zu welchem Alter und wie lange das gemacht wurde. Deswegen kann ich das nicht so richtig wissenschaftlich belegend beantworten, die Frage. Ja.
Aber man kann nicht per se sagen, Frauen sollten nicht Intervall fasten. Nee.
So. Nein, das auf alle Fälle nicht. Genau. Man kann, was man aber sagen kann, das betrifft beide Geschlechter, wenn man, wir sagen dazu, klinisch relevant sein Körpergewicht vermindern will, also um 20-30%, dann ist sicherlich Intervallfasten nicht die richtige Form. Da muss man.
Warum?
Weil man damit nicht so viel Körpergewicht verliert einfach. Wenn man alle Studien mal so über einen Querschnitt, sind es so 3-7%, je nachdem, welche Intervallfastenform man wählt. Aber wenn man wirklich mehr verlieren will, ist es dafür einfach nicht geeignet. Aber das Gute dabei ist, auch wenn man Körpergewicht nicht verliert, denkt man ja eigentlich, dann kann es ja keinen positiven Einfluss haben, aber es verbessert trotzdem den Stoffwechsel. Also wir untersuchen das ja, vielleicht kommen wir da später noch zu, eigentlich im Tiermodell. Wir sehen gleiche Nahrungsaufnahme, gleiches Körpergewicht, aber die haben einfach eine verbesserte Blutzuckerwerte, sagen wir dazu. Also denen geht es einfach besser.
Ich habe abends auch riesen Kohldampf, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann weniger Kalorien, glaube ich, zu mir nehme, weil...
Das ist richtig. Das ist auch das ist ja immer so die Frage, die war ja auch, dass ich dann abends so viel Hunger habe.
Ja.
Das ist super unterschiedlich, ja? Also es gibt bei uns welche, die sagen, ach, das stört mich abends überhaupt nicht, ob ich jetzt morgens was esse oder nicht. Und andere sagen, es ist ganz schlimm am Abend.
Ja.
Deswegen muss man selbst rausfinden, was am besten ist.
Der Hinweis, ihr könnt auf jeden Fall Fragen stellen. Ich weiß gar nicht, ob wir den QR-Code schon eingeblendet hatten. Den könnt ihr scannen. Da könnt ihr gerne per Handy Fragen stellen. Ihr könnt auch Fragen upvoten. Ihr könnt die Fragen von anderen auch selber sehen. Und wenn die schon gestellt ist, könnt ihr die upvoten. Und wir haben zwischendurch immer wieder Möglichkeiten, die Fragen dann auch wirklich an euch weiterzugeben. Das heißt, nutzt das gerne total. Kleine Sprechstunde hier mit Expertin. Perfekt. Luisa, wenn wir uns mal deinem Spezialgebiet weiter nähern. Du beschäftigst dich als Ärztin ganz viel mit dem Thema Darmgesundheit. Und das hat bei dir ja auch eine sehr persönliche Geschichte, ne? Also du hast da auch eine sehr persönliche Motivation, weil du lange ein Thema mit dem Darm hattest. Kann man das so sagen?
Voll, auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema Darm und Darmgesundheit, Stuhlgang und Co. ist immer noch kein sexy Thema bei uns hier in Deutschland. Ich hatte das mal von einer Kollegin gehört, das fand ich ganz spannend. Man erkennt an den Schimpfwörtern einer Sprache, was so die typischen Tabuthemen sind. Und bei uns, ich will jetzt gar nicht zu viel nennen, weil das ja auch noch aufgezeichnet wird, aber bei uns handelt halt ganz viel rund um Stuhlgang. Wenn man in die USA guckt, ist es eher Richtung Sexualität. Fand ich ganz interessant.
Ja, voll.
Deswegen ist es jetzt nicht so das typische Thema, was man sich, glaube ich, auswählt. Oh, da lese ich mich jetzt aber mal ein. Das war wie so oft aus einer eigenen Leidensgeschichte, weil ich einfach über Jahre Reizdarmbeschwerden hatte, diverse Unverträglichkeiten, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Und da irgendwann, das war noch in meinem Studium, super hilflos war, dann angefangen habe, mich selber einzulesen, habe meine Ernährungsmedizin-Weiterbildung gemacht und Co. Und so peu à peu bin ich dann in dieses Thema reingerutscht, was ich mittlerweile mega geil finde. Also ich liebe das Thema einfach und ich finde es ultra spannend. Genau.
Was hat dir denn dann geholfen? Also ich meine, du hast dann Medizin ja studiert auch. Hast du deswegen Medizin studiert oder wolltest du schon vorher Ärztin werden?
Eigentlich wollte ich Chemikerin werden, aber da bin ich irgendwie ins Krankenhaus gerutscht und dann habe ich gemerkt, okay, ist ja eigentlich auch ganz cool. Und so bin ich dann dazugekommen, aber die Beschwerden haben während des Studiums nach einer Asienreise mit einem Magen-Darm-Infekt angefangen, was auch so ein ganz typischer Auslöser für, das nennt man auch postinfektiöses Reizdarmsyndrom, also ein Reizdarmsyndrom, also Verdauungsbeschwerden, die nach so einem Magen-Darm-Infekt auftreten können.
Und dann fortbestehen auch.
Und dann, ja. Bei manchen ist es nur nach ein paar Wochen, dass es schon wieder weggeht, bei manchen Monate, manche leben dann damit.
Und hast du dann hauptsächlich deine Ernährung umgestellt oder was hat dir am Ende geholfen?
Ich glaube, ich habe eigentlich gefühlt mein ganzes Leben einmal umgekrempelt. Also von Ernährung, da gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann. Es gibt verschiedene so Auslassdiäten, die man machen kann, zum Beispiel Low FODMAP. Das sind so fermentierbare Kohlenhydrate, die wir selber nicht aufnehmen können, sondern dann in unserem Darm ankommen, wo unser Darmmikrobiom das Ganze verstoffwechselt. So ganz typische Sachen sind Zwiebeln, Knoblauch, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, sind auch oftmals Trigger, die man so kennt, wenn man irgendwie zu viel Linsen isst oder zu viel Knoblauch drin war. Genau, das ist zum Beispiel eine Ernährungsform, die man machen kann. Es gibt ganz viele Sachen, die man tun kann, von Darmhypnotherapie, Darmyoga.
Was ist Darmhypnotherapie?
Das ist so eine Art Darmhypnose. Steht auch in der Reizdarm-Leitlinie. Also da gibt es Studien zu, fand ich irgendwie ganz spannend. Ich musste alles einmal damals ausprobieren.
Aber wie kann man sich das vorstellen, Darmhypnose?
Das ist wie eine Art Achtsamkeitsübung, wo man sich auf seinen Körper konzentriert und versucht, bestimmte Sachen positiv zu assoziieren und Schmerzen besser zu verarbeiten und Co. Also es gibt unterschiedliche, ich bin jetzt auch keine Darmhypnose, wie auch immer, das kann ich nicht. Aber das ist wie so eine Art Körperreise. Das kennt man, glaube ich, manchmal von verschiedenen Achtsamkeitsübungen.
Ja. Ein Bodycheck oder
genau.
So. Viele kennen ja wahrscheinlich dieses Buch Darm mit Charme von Julia Enders, was, glaube ich, mittlerweile über 10 Jahre alt ist. Und damals war das so ein riesiger, also es wurde Bestseller, aber es war auch wie so ein mini kleines kulturelles Phänomen, weil sie irgendwie so den Nerv getroffen hat irgendwie der Zeit und so etwas, was total tabuisiert war, irgendwie auf eine andere Art und Weise nochmal ins Bewusstsein geholt hat und einfach wahnsinnig viel aufgeklärt hat. Jetzt hast du auch ja selber ein Buch über den Darm geschrieben. Darm gut, alles gut. Wo stehen wir denn heute? Ist es heute noch genauso stigmatisiert, über Darmbeschwerden zu sprechen oder hat sich da auch was verändert?
Also ich glaube, es hat sich auch dank Julia Enders sehr viel geändert. Also Dame Charme, die Autorin, hat ja, glaube ich, schon ziemlich viel angetreten, Gott sei Dank, dass wir das Thema auch öffentlich ansprechen können. Und mittlerweile, ich meine, ich mache super viel in den sozialen Medien und da habe ich das Gefühl, dass Darmgesundheit schon ein richtiger Trend ist. Also Richtung Gut Health und Co., dass das eine Art Self-Care, also Selbstfürsorge ist, wenn man sich jetzt um seinen Darm kümmert. Freut mich zu hören, dass es eben nicht mehr so ein Tabuthema ist. Kann natürlich auch in andere Richtungen nochmal ausgeweitet werden, die dann auch wieder eher etwas kritischer sind. Aber ich glaube, da hat sich schon viel, viel getan.
Aber wie viel Wissen erlebst du so, wenn dir Leute begegnen oder in den Kommentaren oder so? Gibt es auch mehr sozusagen besseres Grundwissen darüber, wie der Darm funktioniert und was dem Darm gut tut? Oder ist das eigentlich gar nicht so?
Schwierig, weil ich glaube, ich in einer ziemlichen Darmbubble bin und viele sich bei mir einfach gut mit dem Thema auskennen, mit denen ich zu tun habe. Aber ich glaube, grundsätzlich ist auf jeden Fall noch viel Potenzial, wo man den Darm, die eigene Verdauung besser verstehen kann, weil es ist immer noch so, dass der Darm irgendwie als eine Art Rohr angesehen wird, was man, wie wir vorhin gesehen haben, regelmäßig reinigen muss, was nicht der Wahrheit entspricht. Und unser Darm macht viel, viel mehr. Und ich glaube, da sind viele Sachen, die wir einfach noch nicht so richtig in unserem Blickfeld haben, was für Aufgaben in unserem Darm liegen und wie wichtig auch die Darmgesundheit ist.
Was sind 3 Sachen, die jede für unseren Darm tun können? Oder 3 Lebensmittel?
Mehr Ballaststoffe auf jeden Fall. Im Schnitt essen wir davon wahrscheinlich alle zu wenig. Also empfohlen sind diese 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Ballaststoffe an sich sind Pflanzenfasern, also so ziemlich, wenn wir einen Saft machen in der Saftpresse, dieses pflanzlige oder dieses faserige, was da übrig bleibt, das sind sozusagen auch unter anderem unlösliche Ballaststoffe. Davon mehr essen, das wäre schon mal ein guter Faktor. Wichtig, nicht zu schnell, weil sonst haben wir alle Verdauungsprobleme. Also ganz langsam das Ganze versuchen zu steigern.
Das heißt Sachen wie Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, Gemüse.
Ja, Gemüse, Obst, Nüsse, Saaten, Hülsenfrüchte, sowas wäre schon mal perfekt. Alleine schon der Switch zu einem Vollkornbrot oder die Vollkornnudeln können schon 3-4 Gramm mehr Ballaststoffe einbringen. Also da muss man jetzt nicht seine ganze Ernährung umkrempeln. Ich bin eh ein Fan davon. Uns wird immer mittlerweile gesagt, was wir alles weglassen sollen, was wir nicht mehr essen dürfen. Und ich versuche immer, so mache ich es auch in der Sprechstunde, das eher so zu sehen. Was esse ich denn und was kann ich vielleicht hinzufügen, dass das Ganze nährstoffreicher ist? Mhm. Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Fall, sie hat immer weißes Toast mit Nutella gegessen. Okay, wäre jetzt nicht so mein Optimalfall zum Frühstück, muss ich sagen.
Ja, aber ist lecker, ne?
Ist lecker, kann man auf jeden Fall, ich bin da ganz d'accord, ab und zu Zucker ist auch bei mir auf jeden Fall mit drin und finde ich, sollte man sich auch nicht verbieten.
Ja.
Aber jeden Tag Weißbrot mit Nutella ist vielleicht nicht so der beste Start.
Die Dosis.
Die Dosis und auch da, dann mixe ich da zum Beispiel noch ein bisschen Nussmus drunter oder ich nehme halt das Vollkornbrot, das Saatenbrot, ein bisschen Kakaonips drüber, Beeren noch dazu und schon hat man eigentlich das gleiche Essen, aber hat noch was hinzugefügt und so ist es nährstoffreicher.
Mehr Ballaststoffe.
Hier Andreas fragt, wie beeinflusst das Mikrobiom unser Gewicht? Vielleicht erstmal, was ist überhaupt das Mikrobiom?
Ja, ich glaube, es ist ein ganz guter Start, das einmal zu erklären. Also das Mikrobiom an sich ist eine Kombination aus insbesondere Bakterien, aber auch verschiedenen Viren, verschiedenen Pilzen und Hefen. Also eine ganz große Kombination, aber das meiste davon sind eigentlich Bakterien. Und wenn wir vom Mikrobiom sprechen, sprechen wir meistens vom Darmmikrobiom, was primär in unserem Dickdarm, also am letzten Abschnitt von unserem Darm liegt. Aber eigentlich haben wir überall auf uns ein Mikrobiom. Wir haben eins in der Nase, wir haben eins auf der Haut, in der Lunge, im Magen, im Mund. Also überall auf uns und in uns leben eigentlich Bakterien. Und die sind die ganze Zeit im Austausch mit uns, mit unserem Essen, aber auch zum Beispiel im Darm mit unserem Nervensystem produzieren verschiedene Transmitter, also sowas wie Serotonin, unser Glückshormon in Anführungszeichen, wird auch zum Beispiel dort produziert, wobei das nicht direkt im Kopf wirken kann, sondern eher primär dort unten wirkt. Also da passiert ganz, ganz viel auch in unserem Darm.
Und gibt es da einen Zusammenhang mit dem Gewicht?
Vielleicht sogar eher
Heike, zückt,
ja, ich zücke ja. Und das war die Vereinbarung. Wir haben nämlich vorher interessanterweise auch schon darüber diskutiert. Und es gibt mittlerweile seit mehr als 20, 30 Jahren Studien dazu, also wissenschaftlich belegte Studien. Und vor allen Dingen der Frederik Beckert ist ein schwedischer Wissenschaftler, der hat dazu viel geforscht in Amerika. Das heißt, man weiß aus Humanen, also Studien bei Menschen, klinischen Studien und beim Tiermodellen, dass das Mikrobiom ganz entscheidend dazu beiträgt, inwieweit mein Körpergewicht höher oder niedriger ist. Und man hat dann halt Studie gemacht, wo man zum Beispiel Feziesproben von Tieren getauscht hat und hat gesehen, dass sich das Körpergewicht verändert. Man hat keimfreie Tiere gezüchtet und hat gesehen, dass das einen Einfluss hat. Das heißt, es ist ganz entscheidend für uns und wir können den mit unserer Ernährung beeinflussen. Und das ist das Entscheidende. Und da ist die Studie dann relativ klar, dass das wichtig ist. Es gab zum Anfang immer zwei Lager, die gesagt haben, es ist völliger Quatsch. Und die anderen haben gesagt, es ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist mittlerweile Konsens, dass das wichtig ist und entscheidend ist mit.
Und das Mikrobiom beeinflusse ich durch sozusagen genau diese Ernährungsempfehlungen für eine gute Darmgesundheit, also viele Ballaststoffe oder fermentierte Lebensmittel oder wie?
Genau, wenn ich die Ernährung ändere, zum Beispiel auf eine ballaststoffreiche Ernährung, dann ändere ich die Zusammensetzung des Mikrobioms. Also das heißt, welche Klassen oder Subspezies sich ansiedeln und die letztendlich beeinflussen dann Stoffwechselwege in unserem Körper, einmal zum Positiven oder zum Negativen hin. Und je nachdem, mit welchen Nahrungskomponenten ich mich ernähre, kann ich die Richtung beeinflussen. Und da gibt es eigentlich schon relativ viel zu. Ja.
Wir haben eine Frage, Hande, vielleicht kannst du die beantworten, sehr praxisnah. Ist es gesund, 5 Eier zum Frühstück zu essen? Kam nicht von mir, die Frage.
Ich glaube, es kann jeder für sich selber beantworten. Vielleicht mal ein Selbstexperiment machen draus. Nee, also ihr werdet mich auf dieser Bühne wahrscheinlich nicht dazu bringen, etwas als gesund oder ungesund zu betiteln, weil ich sitze hier für die personalisierte Ernährung und ich forsche zu dem Thema und ich weiß, dass solche Sachen einfach sehr, sehr individuell sind. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man 5 Eier zum Frühstück verträgt, ehrlicherweise. Also das ist halt auch super individuell.
Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es per se ungesund ist?
Es kommt halt immer super auf das gesamte Ernährungsmuster an. Also ich kann halt nicht nur ein Frühstück eines Menschen in einem ganzen Leben bewerten. Deswegen muss man einfach das große Ganze sehen.
Das passt aber zu der Frage, weil es kam auch die Frage, ihr sagt häufig, finde raus, was für dich funktioniert. Wie lange sollte ich solche Testphasen halten? Also wann kommen Effekte spät? Wann ist es für die Katz?
Ja, es kommt halt drauf an, was genau die Beschwerden auch sind. Also ich habe jetzt im Umfeld zum Beispiel auch viele Leute gehabt, die gesagt haben, ja, ich glaube, ich vertrage keine Laktose. Mhm. Da bin ich halt immer dafür, dass man wirklich auch mal einen Test machen sollte und nicht einfach ins Blinde für sich selber rein diagnostiziert. Also da wirklich, wenn man wirklich Beschwerden hat, dann sucht man sich wirklich dafür Expertinnen und Experten und versucht am besten nicht irgendwie selber irgendwelche Experimente zu machen, wenn es halt wirklich nicht besser wird. Also
ich stelle mir jetzt die Frage, wie man das mit den 5 Eiern rausfindet. Also das wäre dann, da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht zum Arzt gehen und einen Test machen oder würde ich gucken, weiß ich nicht, Cholesterinspiegel oder auch nicht, ist ja auch so eine Frage, ne? Beeinflussen Eier, Cholesterinspiegel und so. Oder ist es dann eher, ich gucke, ob meine Verdauung gut läuft, ob mir schlecht wird oder nicht, oder was würdet ihr empfehlen?
Also ich kann ja vielleicht mal aus der Sicht, jedenfalls, weil ich die Studien kenne vom Intervallfasten, je länger, umso besser, ja. Aber die Finanzierung ist dann schwierig. Die meisten Studien, die gemacht werden, gehen oder sind sinnvoll meines Erachtens für 12 Wochen, also nach 3 Monaten, mhm, dass man vorher, nachher schaut. Es sind viele kürzer, finde ich persönlich sehr kritisch, beziehungsweise switcht man dann auch von einer Studiengruppe zur anderen, also ob man jetzt Frühstück oder Abendessen weglässt. Aber ich finde 12 Wochen eigentlich eine gute, je nachdem, welche Ernährungsform man testet oder was man testet. Aber da ist in dem Fall oft, dass 12 Wochen so ein Anhaltspunkt ist, um zu gucken, was sich ändert. Vielleicht.
Ich glaube, ich weiß, woher das mit den 5 Eiern kommt. Das habe ich nämlich auch schon gesehen. Mit der Glucose Goddess, einer Influencerin, die so sehr viel darüber spricht, dass man sich so ernähren soll, dass man nicht so viele Glukosespitzen hat. Und deswegen Frühstücken empfiehlt und vor allem proteinreich Frühstücken empfiehlt. Du als Diabetologin, ist das etwas, was mir helfen kann, Glukosespitzen zu vermeiden?
Glukosespitzen kann ich vermeiden, indem ich regelmäßig, also zum Beispiel 3 Hauptmahlzeiten habe und nicht zwischendurch snacke. Dann vermeide ich diese Insulinpeaks, die ich eigentlich nicht haben will. Also wenn ich Nahrung zu mir nehme, nehme ich Zucker zu mir und dann reagiert der Körper, indem er Insulin ausschüttet. Und unter anderem schadet das zum Beispiel der Fettspeicherung. Also damit inhibiere ich die Fettspeicherung. Und dann ist natürlich die Frage zum Beispiel, es gibt Studien, die bei uns am Institut auch, dass untersucht wurde, ob ich jetzt lieber Frühstück oder Abendessen weglasse, ob das jetzt besser ist für meine Blutzuckerwerte. Und es zeigt sich, der Unterschied ist nicht sehr, sehr stark, aber es zeigt sich, das Abendessen wegzulassen ist etwas positiver als das Frühstück wegzulassen. Also dann kann ich diese Spitzen noch mehr vermeiden, weil ich natürlich dann noch aktiv bin am Tag. Da verbrenne ich natürlich auch wieder Energie. Und wenn ich das morgens zu mir nehme und noch aktiv bin, ist das besser als am Abend.
Mist.
Ich finde das auch ein bisschen unfair und ein bisschen schwierig umzusetzen. Ja.
Hande, wenn wir mal auf deinen Forschungsbereich kommen, du forschst zur personalisierten Ernährung, deswegen hast du auch mit gutem Recht gesagt, du willst hier nicht entweder oder ja, nein sagen, so, ne? Das würde deinen Forschungsbereich irgendwie diskreditieren. Vielleicht mal beim Thema personalisierte Ernährung und um den Darm auch nochmal zu verbinden, welche Rolle spielt denn der Darm bei personalisierter Ernährung? Wir haben ja gerade schon gehört, das Mikrobiom und alles, was würdest du sagen?
Ja, da haben wir vorhin auch schon mal drüber ein bisschen gesprochen.
Das müsste jetzt mal aufhören, sonst fühlen sich alle so ausgeschlossen.
Ja, also wir haben vorher eigentlich schon den Podcast in 3 Stunden irgendwie.
Ihr wart einfach alle wahnsinnig pünktlich.
Ja, das stimmt. Nee, also natürlich spielt das Mikrobiom auf jeden Fall eine Rolle. Das hatte ja Heike vorhin schon angesprochen. Das Problem ist beim Mikrobiom-Thema einfach, wie setzen wir das im Alltag um? Und da sind wir einfach in der Forschung noch nicht so weit, dass wir diese Grundlagenforschung in Konzepte oder Ernährungsempfehlungen für den Einzelnen bringen können. Also es gibt zum Beispiel natürlich auf dem Markt Mikrobiomanalysen, Ich habe mir mal sowas auch angeschaut, also von einer Freundin, die Schwester hatte sich sowas mal irgendwie machen lassen und dann habe ich mir mal angeschaut, was da so als Empfehlung rauskam.
Also Stuhlprobe eingeschickt und dann Mikrobiom analysieren.
Genau, und dann kam halt irgendwie, ja, du bist irgendwie ein Kohlenhydrattyp und du solltest irgendwie das und das essen und mehr Ballaststoffe und so, das war halt auch immer ein Thema. Aber da ist halt immer die Frage, wie genau kommen die jetzt zu diesen Empfehlungen? Also es ist nicht transparent und es ist auch nicht wirklich wissenschaftlich fundiert, anhand von bestimmten Mikrobiomanalysen irgendwelche Empfehlungen geben zu können. Und man muss halt auch sagen, diese Empfehlungen, die dann auf diesem Blatt Papier standen, die hätte ich auch ohne diese Mikrobiomanalyse den Personen geben können.
Also weil zum Beispiel?
Zum Beispiel mehr Ballaststoffe, das hat ja Luisa gerade auch schon gesagt, in Bezug jetzt zum Beispiel auf Darmgesundheit. Also da brauche ich halt nicht eine 500€ Mikrobiomanalyse für machen zu lassen. Also das ist immer so ein bisschen das Ding. Deswegen, klar, es spielt eine Rolle, aber da muss man halt auch immer schauen, wie sieht das Individuum aus, wie sieht der Alltag aus, und da spielen so viele Faktoren eine Rolle und da ist halt nicht das Mikrobiom als Einzelnes sozusagen isoliert zu betrachten, sondern es zählt ja noch so viel anderes zur Ernährung mit dazu.
Bist du genauso kritisch, was so Mikrobiomanalysen angeht, Luisa, oder machst du das manchmal?
Ich mach's nicht, aber so ziemlich jeder Patient und Patientin, die zu mir kommt, bringen einen mit. Ja. Deswegen sehe ich die sehr häufig. Ich sehe sie sehr kritisch. Ich hoffe sehr, dass sie irgendwann mal auch so basiert sind, dass wir sie auch in der Praxis anwenden können, weil ich finde das sehr, sehr interessant. Aber soweit sind wir einfach bis dato noch nicht. Und was ich dann sehe, ist, dass die Empfehlungen ganz, ganz häufig genau die gleichen sind. Egal, was bei den Tests am Ende rauskam, wird am Ende so ziemlich ein Probiotikum empfohlen, also so eine Kombination aus verschiedenen Bakterienstämmen. Dann das Thema Ballaststoffe wird angesprochen, fermentierte Lebensmittel. Aber dann muss ich dafür eben keine 500€ ausgeben, damit mir jemand sagt, iss mehr Ballaststoffe. Und auch da bin ich sehr vorsichtig, deswegen habe ich vorhin auch einmal gehadert. Es ist super schwer, jedem das Gleiche zu empfehlen, weil nicht jeder verträgt zum Beispiel auch die 30 Gramm Ballaststoffe. Jemand mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, das ist vielleicht eher nicht angesagt. Oder jemand mit Reizdarm, der muss sich vielleicht viel vorsichtiger rantasten. Der braucht erstmal ein bisschen weniger. Personen, die vor dem Sport zum Beispiel Verdauungsprobleme haben oder beim Marathon sieht man das manchmal, dass Leute dann plötzlich wirklich auf die Toilette rennen müssen. Auch da ist eine Sache, okay, wie viel verträgst du denn individuell? Auch Ansatz personalisierte Ernährung ist auch da super, super wichtig. Deswegen, es gibt kein One-Fits-All bei einer Ernährung.
Ande, kannst du noch mal kurz, ich stelle noch mal so eine Basic-Frage. Was ist eigentlich personalisierte Ernährung?
Ah, ja, stimmt, das hatten wir noch gar nicht. Wir hatten ja eigentlich jetzt schon so oft das aufgegriffen, dass Ernährung einfach ein super individuelles Thema ist. Und jeder von uns kennt ja, glaube ich, so die allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Jeder von uns hat vielleicht auch mal in der Schule irgendwie so eine Ernährungspyramide gesehen oder irgendwie mal einen Ernährungskreis. Und die sind auch super gut als Richtlinien. Aber wenn man sozusagen in die Ernährungsberatung oder in die Ernährungstherapie geht, ist es erstmal eine gute, solide Grundlage. Aber da sitzt ein Mensch vor mir und ich kann nicht jedem Menschen genau das Gleiche empfehlen. Das fängt schon an bei Alter, Geschlecht oder eben auch, wie sehen meine Ernährungsgewohnheiten aus? Also ich kann zum Beispiel nicht jemandem, der hier geboren ist und aufgewachsen ist und Ü60 ist, das Gleiche empfehlen wie jetzt zum Beispiel jemandem, der Migrationshintergrund hat oder ganz andere zum Beispiel Ernährungsgewohnheiten hat und vielleicht ein bisschen jünger ist und vom Geschlecht her auch nochmal komplett anders ist. Also das ist super individuell. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch an der DHBW in Heilbronn so ein Schalenmodell entwickelt, wo diese ganzen Faktoren mit drin sind.
Hast du auch was mitgebracht?
Ja, genau. Also da sieht man zum Beispiel eben in der äußeren Schale sind Aspekte oder Faktoren, die man relativ einfach erfassen kann, wie zum Beispiel eben, ja, was habe ich denn überhaupt für einen Job? Das spielt ja auch schon mal eine Rolle. Bin ich in Schichtarbeit oder nicht?
Bewege ich mich viel?
Genau, bewege ich mich viel? Körperliche Aktivität, auch im Job oder im Alltag? Habe ich irgendwie bestimmte Lebensmittelpräferenzen? Mag ich zum Beispiel irgendwas gar nicht? Vertrage ich irgendwas nicht? Das sind ja alles Sachen, die da mit reinzählen. Und zum Beispiel auch Körpergröße, Gewicht, BMI, dann könnte man noch weiter tiefer reingehen. Also dann wird es eben individueller mit den klinischen Parametern. Man könnte den Cholesterinspiegel zum Beispiel mit reinnehmen oder eben auch Blutzucker hatten wir ja vorhin auch schon bei der Heike angesprochen. Genau. Und je tiefer es in diesem Schalenmodell geht, umso individualisierter wird es. Aber wir sind eben noch nicht so weit, dass wir alle Schalen jetzt von diesem Schalenmodell als ein Modell abbilden können und dann dadurch zum Beispiel individuelle Ernährungsgewohnheiten irgendwie beeinflussen können. Es ist aber ganz, zum Beispiel ganz gut in den, also die Äußeren kriegen wir jetzt ganz gut hin. Also personalisierte Ernährung ist jetzt an sich nichts Neues. Wenn ich in die Ernährungsberatung oder Ernährungstherapie gehe, wie zum Beispiel bei dir, Luisa, dann macht man ja schon personalisierte Ernährung. Aber es ist halt für die meisten Menschen im Alltag noch nicht so richtig zugänglich. Und wir versuchen das so ein bisschen durch digitale Tools möglich zu machen in Heilbronn.
Für alle Podcast-Hörenden kann man sich das Schalenmodell auch nochmal dann anhören, angucken, googeln, vielleicht Schalenmodell, dann kann man sich das nochmal visualisieren. Was ist denn dann euer Ziel? Warum braucht's, also wenn du sagst, auch digitalisierte Anwendungen, ich könnte ja jetzt auch bei ChatGPT, Perplexity, whatever, alle meine Parameter eingeben und sagen, so, mach mir jetzt mal bitte eine personalisierte Ernährungsplan irgendwie für den Tag oder für die Woche oder so. Warum funktioniert das nicht?
Also so ChatGPT und sowas kann man ganz gut als Inspiration nutzen, aber bei ChatGPT fehlt halt komplett die Transparenz oder generell bei KI-Modellen. Man weiß ja gar nicht, woher diese Empfehlungen eigentlich genau kommen und kommt ja auch immer super drauf an, was ich eingebe. Also je nachdem, was mein Prompt ist, wie der aussieht, dementsprechend können auch die Empfehlungen eben sehr gut sein oder eben nicht sehr gut sein. Und wir haben eben das in der Forschungsgruppe uns als Ziel gesetzt, dass wir zum Beispiel anhand von Algorithmen, die wir selber entwickeln und die eben auch auf wissenschaftlichen Daten basieren, personalisierte Ernährungsempfehlungen generieren können im zweiten Schritt. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber wir arbeiten eben auch mit IT-Fachleuten zusammen. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding. Wir alle sind irgendwie aus der Ernährungsbubble und haben halt von der IT-Sache nicht so viel Ahnung. Aber die Leute, die eben in der IT arbeiten, haben auch von Ernährung nicht so viel Ahnung. Deswegen ist es super wichtig, dass wir uns auch mal zusammensetzen und auch an Forschungsprojekten eben zusammenarbeiten. Und genau, ein Forschungsprojekt eben, an dem wir arbeiten, ist dieser Algorithmus, den wir entwickelt haben. Da geht's zum Beispiel, da gibt's ganz viele Input-Daten, die reingehen. Da hatte ich, glaube ich, auch eine Folie. Genau. Nur, also es ist super grob nur dargestellt. Da gibt es ganz viele verschiedene Input-Daten, zum Beispiel da oben links auf der Seite, die man mit reinbringen kann, wie zum Beispiel das Alter und Geschlecht. Dadurch kann man zum Beispiel auch ja berechnen, wie hoch ist zum Beispiel mein Risiko an bestimmten Erkrankungen irgendwann zu leiden. Und dementsprechend kann man dann anhand von diesem Modulationsalgorithmus sozusagen Lebensmittelgruppenempfehlungen generieren. Und dieser Algorithmus soll irgendwann auch so gut genug sein, wenn ich zum Beispiel dann eingebe, hey, die Empfehlung war total spannend oder das fand ich total gut, das kann man eingeben. Oder eben auch, ich fand die Empfehlung jetzt wirklich gar nicht gut und die Akzeptanz ist super gering. Das kann dann wiederum sozusagen in den Algorithmus einfließen. Und das ist dann immer wieder so ein Optimierungsmodell sozusagen. Mhm. Man kann dann mehrere Runden damit fahren, genau.
Heike, du hast gezuckt.
Ich habe gezuckt, genau, weil Hanna, ganz in ihrem Schema, in dem ersten, war eine ganz wichtige Komponente ziemlich weit unten, die sehr komplex ist und schwer ist, aber die Genetik und die Epigenetik.
In dem Schalenmodell.
In dem Schalenmodell, richtig, genau. Das heißt, nicht nur, weil wir das untersuchen, sondern weil das einfach so wichtig ist. Das heißt, wenn man weiß, dass 40-70% unseres Körpergewichts durch die Genetik bedingt ist, umso wichtiger ist der obere Teil dann. Das heißt, wie können wir mit unserer Ernährung, das heißt, was wir zu uns nehmen, unsere Genetik, die vorbestimmt ist, beeinflussen. Wir sagen immer ganz schön, die Genetik ist unser Drehbuch und wir sind die Regisseure, also wir machen was daraus. Und genauso wichtig die Epigenetik, vielleicht nochmal zur Erklärung, die bestimmen, das sind Prozesse in unseren Zellen, die bestimmen, wie aktiv bestimmte Gene sind und auch was für Proteine dann gebildet werden. Und das kann ich beeinflussen, unter anderem durch eine personalisierte Ernährung. Und deswegen forschen wir, damit das dann greift in die Ernährungsempfehlung, dass wir wissen, was habe ich denn, was trage ich denn, was bringe ich von meinen Eltern mit und wie kann ich es positiv nutzen oder was schließe ich ein oder was lasse ich lieber sein in meinem Ernährungsplan. Und ich glaube, das Gesamtkonzept ist sehr komplex. Also manchmal denkt man, je mehr man forscht, umso weniger verstehen wir. Aber am Ende ist das Ziel, dass man für jeden was Eigenes entwickeln kann und macht es nicht einfacher, aber umso spannender.
Da schauen wir jetzt gleich direkt weiter drauf, auch auf deinen Forschungsbereich. Ich will noch eine Frage zwischendurch aus dem Publikum mit reingeben, weil es viele Menschen gibt, die wissen wollen, ob Proteinshakes gesundheitsschädlich sind. Luisa, du bist die Ärztin.
Luisa sagt jetzt ja.
Ja, bitte, nicht mehr trinken. Nee, auch da ist wieder das Gleiche, ist immer dieses individuell, was keiner hören mag. Kommt drauf an, was man stattdessen nicht isst, kommt drauf an, was in dem Shake drin ist. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Proteinshakes. Mein Ansatz ist primär auch in der Praxis immer Food First. Also erstmal versuchen, alle wichtigen Makro- und Mikronährstoffe über die Ernährung mit vollwertigen Lebensmitteln zu decken. Und da kann man auch sehr gut seinen Proteinbedarf decken. Selbst wenn man nicht von diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was von der DGE empfohlen wird, selbst wenn man nicht das nimmt, sondern ein bisschen höher gegriffen, wenn man zum Beispiel Sportler ist oder älter, chronisch krank, auch dann kann man das sehr gut mit vollwertigen Lebensmitteln decken. Wenn es dann Richtung wirklich Bodybuilder geht, die wir zum Beispiel auch in der Praxis haben, ja, dann kann man auch über Proteinshakes ergänzen, aber ich würde es versuchen, trotzdem erstmal über vollwertige Lebensmittel zu decken, einfach weil die auch noch ganz viele andere Mineralstoffe, Vitamine und Co. mitbringen, die für unseren Körper gesund sind und eben nicht nur ein reiner Shake, das Ganze.
Hanna, hast du noch Ergänzung? Oder?
Ich stimme voll zu. Ich habe keine Ergänzung. Das war super.
Wollen wir noch so ein, zwei Fragen wild rumspringen, bevor wir so in die Nutrigenetik ein bisschen einsteigen?
Nee, ich finde, wir gehen jetzt mal zur Nutrigenomik, oder?
Genomik.
Nutrigenomik, ja.
So.
Entschuldigung.
Da würde ich jetzt aber mal sagen, ja, das ist aber eine gute Überleitung. Was genau ist eigentlich Nutrigenomik, Heike?
Genau. Also wir untersuchen in unserem Institut, speziell in meiner Arbeitsgruppe, welche Gene werden durch unsere Ernährung beeinflusst? Das heißt, wir haben da verschiedene Modellsysteme, ob das jetzt in Zellen ist oder ob wir Tiermodelle wählen. Wir studieren zum Beispiel in unseren Mausmodellen, die uns, was man gar nicht denkt, sehr, sehr ähnlich ist vom Stoffwechsel. Also wir sind vor allen Dingen 98-99% genetisch identisch mit der Maus, was man immer nicht denkt. Wir denken immer, wir sind so wahnsinnig weit entwickelt. Aber
dass wir alle Mäuse sind, das habe ich mir schon fast gedacht.
Ja, ja. Dazu gibt es auch eine wunderschöne Wissen-Unplugged-Folge vom letzten Mal.
Ja,
da geht es um Tierversuche und Mäuse und Menschen, genau. Die nochmal zum Nachhören auf jeden Fall an dieser Stelle. Kleine genau. Side-Note. Entschuldigung.
Ja, und was wir machen, wir nutzen diese Modelle als Krankheitsmodelle, weil wir wissen auch, es gibt Modelle, die wie wir eine Übergewicht oder Fettleibigkeit entwickeln und wir unterziehen diesen Tieren bestimmte Ernährungsprogramme, zum Beispiel Intervallfasten 16:8, wir machen sogar noch 18:6, wir kombinieren das sogar noch mit Bewegungstraining und wir wollen dann wissen, was haben diese Lebensstilinterventionen für Auswirkungen auf unsere Gene. Das heißt, welche Gene, wir gucken zum Beispiel vor allen Dingen in unserem Bauchfett, was ja dann so schön im Alter wächst, oder wir sagen dazu das metabolisch ungesunde Fett und im Muskel. Was passiert genau da in der Zelle, wenn wir diese Lebensstilintervention durchführen und gucken, sind die aktiviert, die Gene, oder sind die reduziert? Sind es vielleicht so eine Schalter- oder Schlüsselgene, die dann wieder andere Gene aktivieren? Das können wir vor allen Dingen in diesem Modell machen. Das heißt, welche Ernährung, auch vor allen Dingen eine Hochfett-, hochkalorische Diät, die Mäuse finden es so wie wir super, viel Fett, viel Zucker. Ja, da gibt es schöne Studien, oder wir haben Studien, als ich damals in Schweden geforscht habe, gemacht, wo man das Belohnungssystem untersucht, da gibt man denen wirklich solche Zucker- oder auch Chocolate-Pellets, sagt man dazu, Schokoladen-Pellets, M&Ms. Und dann kann man testen, wie viel sind die Tiere bereit, für eine bestimmte Belohnung zu tun. Und das transferieren wir dann natürlich auf den Menschen. Inwieweit sind bestimmte Gene dafür mit beeinflusst? Und können wir die vielleicht steuern durch unsere Ernährung letztendlich? Und finden wir diese Schlüsselfaktoren zum Beispiel, warum ist Fasten so gesund? Dass man wirklich in der Zelle gucken kann, was passiert da und warum ist das so protektiv?
Und können wir sie steuern? Also was sind so praktische Anwendungsfälle für eure Forschung? Was kann man ableiten?
Also wir haben, also es gibt, vielleicht fange ich mal anders an, es gibt ja mittlerweile, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, die sogenannte Abnehmspritzen. Ja, die kennt man ja mittlerweile, sind in aller Munde, das ist so eine, manche sagen eine Lifestyle, aber nicht desto trotz klinisch relevant. Diese Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, die hat man durch solche Untersuchungen, wie wir sie machen, gefunden. Das heißt, man hat zum Beispiel festgestellt, dass einer dieser Moleküle, dieser Bausteine, die man jetzt behandelt und beeinflusst, genau bei diesem Belohnungssystem eine Rolle spielt. Und wenn man den inhibiert, also blockiert, dann haben wir kein Sättigungsgefühl mehr. Und das haben wir, hat man genauso mit solchen Mausstudien. Wir haben da auch Studien selbst am Institut durchgeführt. Und das hat man mit solchen Grundlagenforschungen, es ist mittlerweile fast 20 Jahre her, ging relativ schnell in dem Fall bis zur Entwicklung, weil das halt so ein relevantes Thema ist. Aber das sind Studien, die letztendlich, wenn es wirklich in dem Fall so viel Erfolg bringt, entwickelt werden können mit solchen Studien, wo man schaut, wenn man was blockiert, was hat das für eine Konsequenz für meine Nahrungsaufnahme? Ist die inhibiert, ist die verstärkt oder habe ich dann mehr Verlangen nach Essen oder eben nicht?
Du hast vorhin bei der personalisierten Ernährung nochmal auf die Genetik und die Epigenetik hingewiesen und hattest auch vorhin so eine Zahl genannt, dass unser Gewicht auch maßgeblich durch die Genetik auch bestimmt ist. Kann man so sagen, ganz einfach runtergebrochen, sind meine Gene daran schuld, wie viel ich wiege?
Nee, so einfach leider nicht. Also vielleicht muss man da grundsätzlich erstmal klären, es gibt, wenn man es jetzt ein bisschen runterbricht, zwei Formen von Übergewicht, die man unterscheiden muss. Die eine, da sagen wir dazu in einem Fachjargon, monogen verursacht. Das heißt, ich habe wirklich eine Veränderung in einem meiner Gene in meinem Körper und ich habe ungefähr 30.000 haben wir, jeder von uns. Und diese eine Veränderung, also vielleicht kennt man das ja noch aus der Schule, diese Doppelhelix, die mal aufgeklärt wurde. Und wenn ich eine Veränderung habe, dann führt es zum Beispiel dazu, dass ich kein Sättigungsgefühl mehr entwickle. Da gibt es klassische Fälle. Da gibt es Personen, die das haben, nur das Problem dabei ist, von den stark Übergewichtigen, das sind 1% der Bevölkerung. Das heißt, wir haben auf der Seite 99% der Fälle, die sogenannte polygenen Ursprungs sind und daran forschen wir im Prinzip. Das heißt, wir suchen die Kombination an Genveränderungen, die dann zum Übergewicht führen. Das ist aber nur die Grundlage. Wenn ich mich ungesund ernähre, mich nicht bewege, dann bringen mir die gesunden Gene auch nichts. Das ist halt leider einfach so. Also die Gene legen die Grundlage. Also ich kann zum Beispiel sein, dass ich vielleicht schneller ein Sättigungsgefühl habe als vielleicht mein Freund nebenan. Ich habe einen höheren Energieverbrauch vielleicht als jemand anderes. Das kennt man ja, wenn man so Familien betrachtet oder da gibt es ausreichend Studien, wo man zum Beispiel Adoptivkinder untersucht hat. Die sind dann oft im Gewicht ähnlich wie ihre leiblichen Eltern und nicht wie die Adoptiveltern. Das heißt, es gibt ganz sicher eine große genetische Komponente, aber was wir daraus machen, das liegt dann am Ende bei uns. Also, und das ist Bewegung und Ernährung, muss man einfach so runterbrechen.
Ich möchte nochmal auf Fragen eingehen, die aus dem Publikum kommen. Eine sehr spannende Frage, die wahrscheinlich relativ kompliziert auch zu beantworten ist, aber wir probieren es. Wie ist der Zusammenhang zwischen Darm und Psyche?
Ich kann es auch in kürzer beantworten oder versuchen es zu erklären. Eine ganz wichtige Kommunikationsweise ist die Darm-Hirn-Achse. Und also unser Gehirn, unser zentrales Nervensystem, unser Gehirn und das Rückenmark und der Darm kommunizieren eigentlich rund um die Uhr. Der Darm hat spannenderweise ein ganz eigenes Nervensystem nochmal, was den Darm ausmacht, das enterische Nervensystem. Und dabei kommunizieren die ganze Zeit verschiedene Nerven von unserem zentralen zu unserem Darmnervensystem, sowohl über die Nerven an sich als auch über verschiedene Neurotransmitter, wie das, was ich vorhin schon meinte, mit Serotonin, mit GABA und Co., was auch im Darm produziert wird. Und darüber weiß man auch, dass sowohl Stress jeglicher Art, also sogar akustischer Stress, als auch emotionaler Stress, kann sich wiederum auf den Darm und dann auch auf das Darmmikrobiom auswirken. Aber auch zum Beispiel auf so Sachen, wie schnell bewegt sich mein Darm. Heißt, Stress führt zum Beispiel bei den einen zu Durchfall, dass es sich auf die Motilität von unseren Darmmuskeln auswirken kann. Gleichzeitig kann aber auch das, was im Darm selber passiert, wiederum sich rückwirkend auf die Psyche auswirken. Gibt es zum Beispiel auch wieder Mäusestudien, wobei auch wieder von keimfreien Mäusen wurde von einer Maus, die sehr stark depressiv war, das ganze Mikrobiom in eine keimfreie Maus hinüberversetzt. Und da hat man dann depressive Symptome gesehen. Mhm. Also auch da beeinflusst das Mikrobiom in unserem Darm irgendwie wieder über die Nerven, Stimmung, Emotionen und Co. Genau, also so in dem Sinne. Es ist eine ziemlich große Achse, sowohl über die Nerven, über endokrine Systeme, also Hormone, über verschiedene Neurotransmitter, die produziert werden von beiden Seiten aus.
Das heißt aber auch Ernährung und auch Mikrobiom können dann schon auch eine bedeutende Rolle dabei spielen, wenn man auch meinetwegen psychische Erkrankungen behandelt.
Auf jeden Fall. Das Schwierige ist da so ein bisschen, was ist Henne, was ist Ei? Ja. Weil viele Personen, die zum Beispiel eine Depression haben, achten jetzt auch nicht so wirklich auf eine ausgewogene Ernährung.
Oder können es nicht, ne?
Also, können es nicht. Mhm. Und da sieht man zum Beispiel bei depressiven Patienten, kann es sein, dass die eine verminderte Vielfalt, also eine verminderte Diversität von unserem Darmmikrobiom haben, was eigentlich eine Kennzeichnung von einem gesunden Darmmikrobiom ist. Was schwierig ist, weil wir wissen immer noch nicht so richtig, was ist eigentlich ein gesundes Darmmikrobiom. Aber das wäre so eine Kennzeichnung, diese Diversität, diese Vielfalt. Und die ist bei depressiven Patienten eher herabgesetzt. Ja. Aber auch da, macht das jetzt der Darm oder ist das, weil die Patienten vielleicht weniger oder sich unausgewogener ernähren, vielleicht weniger essen insgesamt? Und das ist ganz, ganz schwierig. Aber man weiß auf jeden Fall, es beeinflusst sich, fragt sich nur, wie herum.
Es gibt auch noch einige Ernährungsfragen, die hier im Chat auftauchen. Zum Beispiel, sind pflanzliche Proteinquellen gesünder als tierische?
Im Schnitt, was die Studienlage angeht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, möglichst viele Proteine aus pflanzlichen Quellen zu sich zu nehmen, weil die mit positiven kardiovaskulären, also so Herz-Kreislauf-Faktoren einhergehen, das weiß man. Ich würde aber nicht sagen, dass tierische per se ungesund sind. Gerade was Milchprodukte zum Beispiel angeht, fermentierte Milchprodukte können viele gesundheitliche Vorteile haben. Bei rotem Fleisch, gerade verarbeitetes rotes Fleisch, ist es eher eine Sache, wo ich sagen würde, okay, da lohnt es sich drauf zu verzichten oder das möglichst gut zu reduzieren und versuchen, vieles der Proteine über pflanzliche Quellen zu decken.
Ich würde noch was ergänzen.
Gerne.
Vor allem ist auch die Kombination total wichtig, also dass man nicht nur eben eine Proteinquelle nutzt, sondern einfach darauf achtet, dass man mehrere Proteinquellen nutzt, auch pflanzlich-tierisch mischt und so weiter, weil das es einfach für unseren Körper auch besser aufwertbar macht. Also das vielleicht nur so als kleine Ergänzung noch, genau.
Ich wollte dich, Heike, noch was fragen. Worauf bist du am stolzesten, was in deinem Forschungsbereich in der Nutrigenomik in den letzten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, erforscht wurde, wo du sagst, boah, das hat wirklich einen ganz krassen Unterschied gemacht. Du hast jetzt schon Abnehmspritze erwähnt,
ne? Ja, das muss man schon sagen. Und ich kann das so ein bisschen rausgreifen. Ich habe so eine Vorlesungsreihe, wo wir verschiedene Beispiele aus der Forschung nehmen, etc. Man kann jetzt natürlich sagen, die klassischen Beispiele, dass man sagt, wie die DNA-Struktur entwickelt wurden oder bestimmte Methoden in der Biologie. Aber wenn man den Prozess der Entdeckung und Entwicklung sieht, dann sind es einfach die momentan auf dem Markt genutzten Medikamente, also die Abnehmspritzen, weil, kommen wir vielleicht nochmal zu, das ist nicht so trivial, es ist alles super und alles gut, ja, es hat ja auch Nachteile. Aber man sieht sehr schön über die Jahre, wie Grundlagenforschung für den Menschen genutzt wurde, um die Gesundheit zu verbessern. Und das hat man nicht so oft an so einem klassischen Beispiel, muss man einfach sagen. Es gibt immer Beispiele, was neu entdeckt wurde und Methoden, die entwickelt wurden. Aber jetzt so in meiner wissenschaftlichen Zeit, außer das, was wir natürlich herausgefunden haben, ist es natürlich das, was man so, was einen begleitet hat, seitdem man eigentlich angefangen hat zu studieren und was jetzt so parallel auf dem Markt ist. Und wenn man dann noch Substanzen davon selbst getestet hat, also bei seinen Modellen, dann ist es umso beeindruckender, finde ich eigentlich. Und man muss eigentlich auch erstmal auf die Idee kommen, das zu machen, ja, und sich trauen und das dann so umsetzen.
Ja, weil man forscht ja wahrscheinlich auch lange und vielleicht manchmal auch Jahre, ohne dass man jetzt wirklich ganz konkret nach außen gehen kann und sagen kann, wir haben das entdeckt, das bedeutet jetzt das und das verändert euer Leben.
Genau, das ist halt oft das Problem, man kann schlecht was Negativdaten veröffentlichen sich schlecht, ne? Und man hat eigentlich viele Sachen, die man vielleicht umsonst macht, wenn man es gewusst hätte einfach. Und man hat ja auch genau bei diesen Medikamenten, da geht es halt darum, dass man bestimmte Rezeptoren blockiert im Körper und damit das Sättigungsgefühl beeinflusst und auch die Magenentzündung. Da wusste man es ja zum Anfang nicht. Ne? Dann hat man erstmal geschaut, was machen die, was regulieren die? Die werden im Darm ausgeschüttet. Ne? Wenn ich Nahrung zu mir nehme, das spielt dann alles wieder zusammen. Und dann über die Einzelfunktion dieser Rezeptoren ist man dann darauf gekommen, kann man die denn irgendwie die Aktivität beeinflussen? Und das konnte man dann durch verschiedene Methoden. Also da hat man dann mit Chemikern zusammengearbeitet, die dann entsprechende Moleküle entwickeln, die man nutzen kann. Aber wie gesagt, für und wieder. Aber ich finde, von der Entwicklung her hat man das selten, dass man sowas direkt von Anfang bis Ende sieht und dass das so auf den Markt kommt. Und auch, ich finde, trotz aller Negativaspekte, trotzdem in erster Linie erstmal ein wichtiges neues Medikament ist, was auf dem Markt ist und vielen erst einmal hilft per se, muss man es einfach so sagen.
Und wenn du so versuchst, so einen Blick in die Zukunft zu wagen, das würden wir eigentlich erst später machen, aber weil wir jetzt schon bei dem Punkt sind, wo siehst du da das Potenzial?
Grundsätzlich oder von dem, von den Medikamenten her? Ja. Also man vielleicht kann man da ganz gut zitieren den Matthias Blüher, der ist eigentlich auf dem Feld sehr versiert. Der hat eine Adipositas-Ambulanz in Leipzig und mit dem hatte ich mal gesprochen zu dem Thema, wie gut sind denn jetzt diese Abnehmspritzen und sind die wirklich jetzt unser Gesundheitsbringer schlechthin? Und er sagt immer so schön, und ich glaube, das trifft es ganz gut, wenn man erfolgreich Langzeitgewicht reduzieren will, dann ist die Kombination aus Medikament für die erste Abnahme, Bewegung und Ernährung der Schlüssel zum Erfolg, weil mit den Medikamenten, die jetzt auf dem Markt sind, das funktioniert nur, solange ich es nehme oder mir spritze. Irgendwann gibt es ja die Tablette wahrscheinlich dieses Jahr. Sonst hat man diesen Jojo-Effekt ganz stark. Aber es ist leider immer noch die Kombination aus allem. Das heißt, es wird nicht so einfach, dass ich sage, ich spritze mir was oder ich nehme eine Tablette und dann nehme ich an Gewicht ab. Das funktioniert nur begrenzt und für eine gewisse Dauer. Und ich glaube, das ist das Ziel, was wir vermitteln wollen, auch heute, dass man individuell entscheiden muss und auch, dass es komplex ist und mehrere Komponenten zusammenspielen und nicht so eine einfache Lösung leider.
Wir haben weitere Fragen. Eine, die auch sich nochmal mit dem Thema Intervallfasten beschäftigt. Musst du sagen, wie viel du dazu sagen kannst? Wie verträgt sich Intervallfasten mit Sport, vor allem für Frauen mit Blick auf den Hormonhaushalt? Also wirkt sich Sport auf nüchternen Magen aus?
Das ist eine gute Frage, da kenne ich die Studienlage nicht so genau. Was ich nur sagen kann, vielleicht von unseren Forschungsergebnissen, die sind noch nicht veröffentlicht, also ganz geheim eigentlich noch.
Oh yes.
Hört ja keiner.
Wir sind unter uns.
Ja, wir machen gerade die Kombination aus Intervallfasten und Ausdauertraining. Mhm. Also natürlich im Mausmodell, aber wir wollen gerne Humanstudie, wenn uns jemand finanziert, dazu machen.
Und jetzt erstmal nur Triathlon-Mäuse oder?
Laufbahnmäuse, ja. Laufbahnmäuse. Das heißt, und was wir sehen, sonst wäre es ja nicht spannend, ist, dass wenn wir Intervallfasten mit körperlicher Aktivität kombinieren, das muss man natürlich gut timen, wann ist der beste Zeitpunkt? Ich kann ja schlecht nach 16 Stunden Fasten jetzt noch Ausdauertraining machen. Diese Kombination ist nochmal viel, viel gesünder, als wenn ich nur Intervallfasten mache. Und wir würden jetzt noch gern herausfinden wollen, kann ich, wenn ich bestimmtes Ausdauertraining mache, die Zeit des Fastens vielleicht sogar reduzieren? Das finde ich eine total spannende Frage. Ich weiß nicht, ob es die Antwort ist auf die Frage im Chat, aber Intervallfasten, kann ja Luisa vielleicht nochmal sagen, ist, wenn ich Leistungssportler bin, schwierig. Mhm. Also ich würde nicht empfehlen, weil man einfach sonst in Energiedefizit verfällt. Das ist einfach ungesund. Zu der Frage Menopause, muss ich leider sagen, haben wir auch schon diskutiert, aber da bin ich einfach nicht firm. Da gibt es Meinungen dazu, dass sie sagen, dass es den Zyklus verschiebt. Aber da bin ich nicht firm genug, um das zu beurteilen. Da kenne ich die Studienlage. Vielleicht willst du noch was sagen dazu?
Ich glaube, das Kritischste, was wir zum Beispiel in der Praxis auch gesehen haben, bei insbesondere jungen Frauen, die dann angefangen haben, Intervallfasten durchzuführen, die sehr, sehr sportlich aktiv waren, also teils mehrere Stunden am Tag, da war schon immer das Risiko, dass man in Richtung Malnutrition, also zu wenig Kalorien, verschiedene Nährstoffe, einfach zu wenig davon aufnimmt. Und wenn man dann noch ein begrenztes Zeitfenster hat, in dem man isst, vielleicht sogar nur zwei Mahlzeiten isst, ist einfach das Risiko noch höher, dass man zu wenig Energie, also zu wenig Kalorien und bestimmte Vitamine und Mineralstoffe davon zu wenig zu sich führt. Und dann können so bestimmte Mangelsymptomkomplexe, Red S zum Beispiel bei SportlerInnen, auftreten, die dann zu ausbleibende Periode, Müdigkeit, Haarausfall etc. nochmal führen können. Und das sehe ich kritisch. Ich glaube, bei der Datenlage, so wie ich sie zumindest kenne, gibt es jetzt da keine großen Studien, die sagen, okay, es geht gar nicht für Frauen. Ich glaube auch da wieder das gute Wort individuell. Aber wenn man zum Beispiel schon am Hang ist, okay, ich komme gerade auf die Kalorien, die ich zu mir nehmen sollte mit dem intensiven Sport und dann faste ich noch, wäre es für mich eher eine Sache, boah, würde ich nicht empfehlen. Wenn du trotzdem drauf kommst, okay, fein. Aber das ist eine Sache, die ich einfach also in der Praxis sehe bei jungen Frauen, die ich sehr kritisch sehe.
Vielleicht sehen wir da in ein paar Jahren, Jahrzehnten weiter, wenn auch Studien auch vermehrt an Frauen und jungen Frauen auch mit jungen Frauen durchgeführt werden, ne? Weil viel ja auch bei dem Thema immer noch auch an Männern irgendwie getestet wurde oder erforscht wurde.
Es gibt ja noch eine Frage auch noch mal zum Fasten. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habt ihr was schon mal von WPF gehört? Wolfsproteinfasten? Gut, fragen nämlich mehrere Leute hier oder wurde hochgevotet. Morgens und mittags ein Proteinshake mit Flohsamenschalen und abends eine feste Mahlzeit. Was haltet ihr davon?
Hande, du bist doch Ernährungsprofi.
Ja, also davon halte ich einfach nicht so viel, weil ich auch den Ansatz verfolge, wie Luise auch, Food First. Und wenn ich alle meine Mahlzeiten durch Proteinshakes ersetze, dann fehlen mir halt andere Nährstoffe. Also ich weiß nicht, ob es jedem bewusst ist, aber wir brauchen auch andere Nährstoffe als Proteine. Und dementsprechend fehlen uns da einfach andere Lebensmittelgruppen, die wir verzehren sollten. Und ein Frühstück oder ein Abendessen ist halt nun mal nicht nur ein Proteinshake, sondern setzt sich ja normalerweise eben aus verschiedenen Komponenten zusammen. Und die haben ja auch einen Sinn. Und deswegen, kommt natürlich wieder auf mein Ziel drauf an. Aber da würde ich auch eher Food-First-Ansatz propagieren, genau.
Eine Frage, die immer wieder diskutiert wird: Braucht eine gesunde Person Nahrungsergänzungsmittel? Wollen viele wissen. Ist gefühlt immer wieder auch Thema und es wird immer wieder auch doch beworben. Was ist eure Antwort?
Ich würde es auch gerne wissen wollen, deswegen frage ich.
Deswegen Hande und Luisa.
Kommt drauf an, wie immer. Also es gibt ja bestimmte Sachen, die sowieso schon empfohlen werden. Also zum Beispiel für sowohl von Kindern bis Schwangere, Thema Folsäure zum Beispiel, Thema Vitamin D bei Neugeborenen. Bei Vitamin D wissen wir zum Beispiel, zwischen Oktober und März ist die Versorgung so, dass unser Körper es selber produzieren kann, einfach minderwertig, also es ist nicht ausreichend. Da würde ich empfehlen, das Ganze einmal messen zu lassen und zu schauen, wie ist denn da mein Status, weil das, was man sieht, sind einfach viele nicht gut versorgt. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Thema Jod, immer die Empfehlung zu Jodsalz zu greifen, das ist eigentlich schon eine offizielle Supplementierung, die empfohlen ist. Leider greifen viele zu Meersalz und glauben, dass das gesünder ist. Also auch das kann man jodiert kaufen. Aber das sind zum Beispiel Supplements in dem Sinne, die offiziell empfohlen werden und die Sinn geben können. Gleichzeitig, wenn man sich zum Beispiel vegan ernährt, sowas wie Omega-3, Vitamin B12, das sind Sachen, die auch da fehlen können. Bei vielen jungen Frauen, Thema Eisen ist oftmals eine Sache, die fehlt. Also es gibt definitiv Sachen, die Sinn geben, aber das halt individuell und spezifisch auf den eigenen Status, wie lebe ich, wie ernähre ich mich, welches Geschlecht habe ich, wie viel Sport mache ich, dass man das darauf bezieht.
Ist dann die Empfehlung, weiß ich nicht, wirklich mal zum Hausarzt, Hausärztin zu gehen und diese Werte bestimmen zu lassen? Vitamin D muss man ja, glaube ich, auch was für zahlen, so, ne? Das ist jetzt nicht mal easy, okay, wir bestimmen jetzt mal den Vitamin D-Spiegel. Aber zu gucken, weiß ich nicht, wenn man auch merkt, man ist irgendwie müde im Herbst oder whatever, das doch wirklich mal zu gucken, okay, habe ich einen Eisenmangel, Vitamin D-Mangel oder was würdet ihr empfehlen, das so zu machen und dann zu gucken, okay, was macht Sinn, was man supplementiert und nicht einfach 50 € im Monat für das und das Nahrungsergänzungsmittel ausgeben.
Das würde ich sowieso nicht machen, weil es gibt natürlich auch das Risiko der Übersupplementierung, also viel heißt nicht immer viel, hilft viel, sowas wie bei Selen oder ähnlichem, Vitamin B6, das kann auch Folgeschäden haben, wenn man davon zu viel nimmt, auch Omega-3 ist das Risiko zum Beispiel etwas erhöht, dass man Vorhofflimmern bekommt, wenn man zu viel davon nimmt. Deswegen, da ist schon ein Referenzbereich, wo wir rein wollen, das Optimum. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es sehr schwierig ist, Blut abzunehmen beim Arzt, bei der Ärztin und da alle Werte zu bekommen, die vielleicht sinnvoll wären. Zum einen, weil das meiste die Kasse nicht bezahlt, ja. Und es ist eine ziemliche Investition, da regelmäßig sein Blut zu checken. Ich mache das zum Beispiel jedes Jahr 1-2 Mal und das ist wirklich viel Geld, was man da liegen lässt. Gleichzeitig spart man es sich bei den Supplements, die man vielleicht nicht braucht. Aber am besten macht man das zum Beispiel in einer professionellen Ernährungsberatung, wo man dann wirklich das Ernährungstagebuch durchgeht und schaut, hey, so und so ernährst du dich. Ich glaube, du könntest hier und hier einen Mangel haben. Entweder versucht man das dann über die Lebensmittel auszugleichen oder man könnte es dann, wenn man die Parameter gut abnehmen kann, auch nicht jeden Wert kann man gut messen, dann könnte man nochmal im Blutbild, nicht im Blutbild, sondern im Labor nachschauen, okay, fehlt dir das wirklich? Muss man das vielleicht sogar noch zusätzlich supplementieren? Reicht die Ernährung vielleicht in dem Fall nicht aus? Oder? Wie siehst du das? Ich meine, du bist...
Ja, würde ich auch zustimmen und ich würde auch immer dazu raten, nicht immer so Multivitaminpräparate zu nehmen, sondern einfach gezielt wirklich zu supplementieren. So wie du es gesagt hast, man kann einfach zum Beispiel auch in der Ernährungsberatung da sehr, sehr gut eigentlich Aufschluss darüber bekommen, wie die eigentliche Ernährung aussieht und ob man da vielleicht auch Lücken hat.
Genau. Wie sieht so ein Ernährungstagebuch aus?
Ja, ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen nervig, ehrlicherweise, das mal durchzuführen, aber es ist eigentlich ganz gut. Also man macht das je nachdem vielleicht mal so eine Woche oder so und dokumentiert einfach mal, was esse ich. Vielleicht auch mit so einem, also am besten ist es natürlich immer abgewogen, aber das ist halt super aufwendig. Mhm. Also vielleicht reicht dann auch immer, wenn man sagt, ich habe 3 Löffel davon gegessen oder 2 Löffel davon, Teelöffel, Esslöffel und so weiter, damit wir einfach ein bisschen einen guten, einfach Überblick haben über die eigene Ernährung und auch schauen, wie sieht so ein Alltag normalerweise aus? Also das ist so eigentlich der Standard am Anfang von der Ernährungsberatung. Und deswegen ist es auch immer extrem schwierig. Also ich weiß, ich kriege auch im Umfeld immer 1000 Fragen von wegen, ist XY gesund oder wie auch immer. Ich muss wirklich mal über einen bestimmten Zeitraum sehen, wie ernährt sich die Person im Alltag.
Wie viele Tage muss man dann angeben? So eine Woche?
Kommt auch immer super drauf an, je nachdem, wenn ich zum Beispiel auch Beschwerden habe. Das macht man dann auch voll oft in Kombination zum Beispiel mit Ernährungstagebuch und Beschwerdetagebuch, damit man nachvollziehen kann, okay, zu dem Zeitpunkt wurde XY gegessen und da traten dann Beschwerden auf. Wenn aber jetzt zum Beispiel keine Beschwerden aufgetreten sind, dann würde so für einen guten Rundumblick vielleicht auch so eine Woche reichen.
Wo man ganz genau wirklich Uhrzeit,
genau,
was man gegessen hat, wie viel davon und alles dokumentiert. Genau. Das bringt man dann zu dir und du guckst dir das an.
Genau, und dann kann man da eigentlich ganz gut schon mal Aufschluss und über die eigene Ernährung haben und auch eben einen Überblick. Und dann eben zu sehen, okay, welche Lebensmittelgruppen sind da zum Beispiel mit drin, welche fehlen komplett. Und dann eben, wie Luisa gesagt hat, daraus kann man ja dann wieder sehen, welche Nährstoffe fehlen da vielleicht auch und könnte man das einfach ganz gut vielleicht schon durch Lebensmittel ausgleichen oder braucht man da wirklich eine Supplementation?
Luisa, du hast kurz gezuckt. Willst du noch was ergänzen?
Nur kurz dazu, das mache ich zum Beispiel mit meinen PatientInnen bezüglich Unverträglichkeiten, dass die das Ernährungstagebuch angeben und noch ein kurzes Foto einfach vom Essen. Ich finde, das ist oft super, super hilfreich. Also für die PatientInnen oftmals einfacher, das Ganze so niederzuschreiben, weil man vergisst manchmal nach 3 Tagen, was habe ich da gegessen und hat sich irgendwie den einen Tag nicht eingetragen. Und dann kann man schnell mal ein Foto machen, packt das Foto irgendwie in ein Dokument rein und schickt das dann mit durch. Finde ich, ist oftmals nochmal so ein bisschen praktikabler, wenn man gerade nicht die Zeit hat, das wirklich alles also sehr genau aufzuschlüsseln, weil das braucht echt viel Zeit, muss man sagen.
Und wie viele Leute essen wirklich morgens Toast mit Nutella?
Vielleicht kannst du das eher aus deiner Praxis beantworten. Also schon einige, aber...
Mehr als wir wollen.
Ja. Ihr habt vorhin schon über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen und du hast auch gerade gesagt, weil wenn Freunde kommen, ist das jetzt gesund oder das jetzt gesund, da bist du immer ein bisschen vorsichtig. Ich versuch's trotzdem, ja, mit einer Frage. Gibt es ein Lebensmittel, das euch begeistert? Kartoffeln hatten wir vorhin in der Ecke.
Also ich bin auch Team Kartoffel, muss ich sagen. Ich war überzeugt, dass du es gesagt hast. Kartoffel ist einfach ein super Lebensmittel. Es hat mit den höchsten Satiety-Index, also Sättigungsindex, ist ein regionales Lebensmittel, vielfältig einsetzbar. Also Kartoffelwerbung ist da.
Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum ich es gesagt habe, aber es könnte ja auch der Käse sein. Aber was man vielleicht dazu sagen muss, unverarbeitete Lebensmittel, das ist das A und O. Also ich muss immer daran denken, wir haben immer unseren Kindern auch schön diese Quetschis hier, diese gestampften für zwischendurch schnell im Auto. Aber vielleicht einfach der Apfel tut es ja auch. Der hat noch ein bisschen mehr Komponenten neben dem Zucker und den Vitaminen dabei. Das heißt, je höher verarbeitet die Lebensmittel eigentlich, weiß nicht, ob man pauschalisieren kann, umso ungesünder wollten wir ja nicht unbedingt sagen, aber ist, glaube ich, eine gute Regel, die man anwenden kann. Also die Rohprodukte, so wie sie sind, möglichst.
Ich glaube, da gibt es ja auch eine ganz große Diskussion. Es gibt so eine Einteilung von den hochverarbeiteten Lebensmitteln in der NOVA-Klassifizierung. Und auch die ist nicht ganz optimal gestaltet, muss man sagen. Weil ja, per se, es heißt also schon möglichst viel selber kochen, möglichst viel unverarbeitet. Aber nur weil etwas hochverarbeitet ist, ist es nicht direkt auch ungesund, weil es auch sehr gesunde, hochverarbeitete Lebensmittel gibt. Zum Beispiel so gekochtes Getreide in so einem Beutel, wo noch ein bisschen Öl mit drin ist und irgendwie Vitamin C als Stabilisator. Auch das gilt schon als hochverarbeitet. Oder so ein Saatenbrot, was man so abgepackt kaufen kann, auch das gilt schon als hochverarbeitet. Und deswegen finde ich es da, ich weiß, das meintest du nicht, aber deswegen finde ich es da in der Kommunikation mit Patienten, mit Endverbrauchern oft so ein bisschen schwierig. Und da bin ich zum Beispiel mit Professor Martin Smollich, der da sich sehr viel einsetzt in dem Bereich, viel in Kontakt, was diese NOVA-Klassifizierung angeht, dass man da so ein bisschen vorsichtiger mit umgeht und das auch ein bisschen kritischer sieht. Aber trotzdessen ist es schon tendenziell so, hochverarbeitete Lebensmittel sind tendenziell eher reich an gesättigten Fetten, kalorienreich, ballaststoffarm, reich an Zucker, was sie nicht besonders gesundheitsförderlich macht.
Genau, das sehr pauschalisiert hatte ich das sehr genau. Aber wenn man jetzt so als Tipp, wenn man sich gar nicht weiß, was man machen soll.
Ja. Und was ist die NOVA-Klassifizierung? NOVA, so wie Deutschlandfunk NOVA. Was ist das genau?
Da werden die Lebensmittel klassifiziert, wie stark sie verarbeitet sind. Von unverarbeitet, die Kartoffel, bis hin zu den Chips, die sie irgendwann mal werden. Und da gibt es verschiedene Stadieneinteilungen, okay, wo man die Lebensmittel drin findet.
Verstehe.
Hande, vielleicht noch mal eine Frage für dich hier aus dem Publikum. Wie steht ihr zu Food and Health Tracking Apps wie Bevel, Whoop, Yasio und Co.? Du hast ja auch eine Apple Watch an, habe ich gesehen. Und ihr arbeitet ja auch tatsächlich irgendwie an einer digitalen Version für personalisierte Ernährung. Wie stehst du zu diesen ganzen unterschiedlichen Apps, die da auf dem Markt sind?
Ja, also das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde sagen, wenn es einem hilft, sich gesünder zu ernähren, ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich würde aber auch sagen, für manche Personengruppen ist es vielleicht auch nicht geeignet, wenn man zum Beispiel dieses Kalorientracking einfach dann zu ernst nimmt, sage ich mal. Also das kann ja auch einfach in eine falsche Richtung führen. Von daher ist es, finde ich, einfach so ganz gut, um so einen Überblick zu gewinnen erstmal über seine eigene Ernährung, um zu schauen, wie sehen da die Nährwerte aus, wie kann ich da vielleicht noch mal ein bisschen optimiert irgendwie dran gehen für sich selbst. Und im Prinzip nutzen wir ja dann auch irgendwann vielleicht im zweiten Schritt auch nochmal zum Beispiel so Sensordaten. Ich meine, du hast ja auch gesagt Apple Watch und so weiter. Vielleicht können wir solche Daten irgendwann auch nochmal dazu nutzen, um unsere Ernährung einfach anhand dieser Daten zu optimieren, wenn zum Beispiel unser Algorithmus nochmal dadurch erweitert wird oder sowas. Also ich bin da prinzipiell offen, aber es kommt halt auch immer darauf an, wer es benutzt und wie man es auch nutzt und in welchem Umfang. Und so Kalorientracking, also ich bin der Meinung, man kann das vielleicht einfach ganz gut mal machen, um einfach so einen Überblick zu gewinnen für sich selbst. Aber das ist jetzt nichts, was man jeden Tag für sich machen muss. Kommt aber da auch nämlich drauf an, wenn ich jetzt einen Bodybuilder habe oder so, der das irgendwie leistungssportlich macht, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Also genau, auch wieder nicht so einfach.
Genau der Punkt, um mal also als Otto-Normalverbraucherin, wenn man jetzt nicht mega Supersportlerin ist oder so, mal einen Überblick zu bekommen, wie viel Kalorien haben eigentlich bestimmte Dinge, ne? Auch, weiß ich nicht, einfach eine Handvoll Nüsse oder ein Joghurt oder eine Scheibe Brot und so, das kann ja mal gut sein, ne? Einfach einen Überblick zu bekommen, okay, was esse ich eigentlich am Tag, um ungefähr auf 2000 Kalorien oder so zu kommen.
Ja, genau, einfach so mal ein Gefühl dafür bekommen, ja, weil das ist oft auch einfach nicht so im Kopf, wie viele Nährwerte stecken wo drin oder auch zum Beispiel auch die Menge. Also wenn ich dann von irgendwas super viel esse, dann ist es dann doch irgendwie, ups, ist ganz schön viel Fett oder so.
Eine Packung Pistazien oder Pinienkerne, genau. Oh, 2000 Kalorien, moin.
Genau, also um da so ein bisschen einfach das Gefühl zu bekommen, ist das schon eine gute Sache, aber es ist jetzt, finde ich, nicht alltagstauglich, so für die breite Masse. Also ich weiß nicht, ich fände es irgendwie ätzend, wenn ich die ganze Zeit meine Kalorien und so tracken müsste, aber das ist jetzt nur für mich persönlich gesprochen.
Luisa, du hast es vorhin auch schon gesagt und wir haben immer wieder heute an dem Abend angesprochen, dass es total schwer ist, sich so zu navigieren, auch durch Social Media, wenn es um Ernährung geht und die ganzen Themen. Was würdest du sagen, wie kann man denn seriösen von nicht seriösem Content unterscheiden? Wie kann man sich mit dem erstmal nähern?
Ich glaube, das Offensichtlichste ist erstmal, wenn ich auf ein Profil komme, zu schauen, gibt es irgendeine Qualifikation dahinter? Hat sie vielleicht in dem Bereich Ernährungswissenschaften studiert oder hat auf jeden Fall irgendeinen validen Hintergrund, wo man sagen kann, hey, da ist wirklich Wissen dahinter, weil zum Beispiel so Sachen wie Ernährungsberaterin ist kein geschützter Begriff. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil gefühlt nennt sich jeder bei Social Media Ernährungsberaterin und das kann man auch nach einem 2-Wochen-Kurs machen, dass man da schaut, okay, hat die Person die Zertifizierung, um darüber zu sprechen? Merke ich zum Beispiel auch ganz oft, ich hab zum Beispiel ein bisschen random, habe Knieprobleme und schreibe das manchmal in der Story, jetzt mache ich wieder Übungen für mein Knie und dann wollen Leute, dass ich meine Übungen teile. Und sage ich auch, hey, ich bin keine Orthopädin, das ist gar nicht mein Fachgebiet, ich will mich dazu nicht äußern, weil ich mich da nicht auskenne. Ich äußere mich nur zu den Gebieten, wo ich sage, hey, da kenne ich mich aus, dazu kann ich was sagen und beim Rest bin ich still, weil es einfach nicht mein Expertengebiet ist. Also da zu sehen, die Person sagt vielleicht nicht zu A bis Z alles, sondern hat ein Gebiet, wo sie sich auskennt, wo sie eine valide Grundausbildung hat. Dann so Sachen, was wir heute, glaube ich, schon viel bemerkt haben, dass man nicht diese klaren Aussagen macht, X macht immer Krebs, Y ist immer ungesund und das solltest du niemals essen, sondern eher dieses abwägende, hey, es kann sein, dass es für dich vielleicht nicht so gut passt oder das könnte Sinn geben. Also da so ein bisschen feinere Aussagen, wenn man in der Wissenschaft selten oder gerade bei Menschen selten sagen kann, X macht immer Y und dass man da zum Beispiel auch auf die Wortwahl achtet, abgesehen davon sowas wie Studienangaben, sind Quellen da, woher hat die Person die Informationen, die sie für ihren Content benutzt? Das wären mal spontane Sachen, die ich sagen würde, okay, darauf kann man achten, um einen validen Account ausfindig zu machen.
Glaubst du, das funktioniert in Socials, Instagram, TikTok und Co., also dieses kommt drauf an, man muss das und das betrachten, ne? Weil es lebt ja ganz oft von der Zuspitzung. Das ist ja auch ein Problem, warum dann genau solche Videos, du darfst nie wieder Zucker essen, halt einfach so hohe Reichweiten auch bekommen. Ne?
Voll. Das kann man zum Beispiel auch als Format nehmen, das, was ich vorhin meinte, das Stitch-Format. Da nimmt man halt genau so ein Video, was viral gegangen ist, mit so einer krassen Aussage und versucht es dann wieder richtig darzustellen. Es funktioniert, weil ich mache, also so blöd es klingt, ich mache das nicht und trotzdem funktioniert es. Man kann zum Beispiel Sachen verwenden, wie in der Caption das Ganze ein bisschen ausführlicher zu beschreiben. Ich habe zum Beispiel noch ein Newsletter, wo man dann einen kleinen Deep Down in die Themen noch mit drin hat, wenn man sich mehr Informationen holen möchte. Und trotzdem, wenn man sich anschaut, wo informieren sich die meisten Leute, ist das nun mal Social Media? Und ich finde, da muss man auch die Informationen so verpacken, dass sie bei den Leuten ankommen, die sie am Ende auch umsetzen sollen. Was bringt es mir, wenn ich einen 5-seitigen Blogbeitrag über irgendein Thema schreibe, den sich keiner mehr durchliest? Ich muss mit den Informationen an die Menschen rantreten, die es anwenden sollen. Und dann ist, glaube ich, genau da dieser schmale Grat, es hinzubekommen, dass die Info ankommt, dass die wichtigsten Informationen nicht verloren gehen. Es gehen immer Informationen verloren, wenn ich das innerhalb von 30 Sekunden vermitteln will. Aber ich glaube, genau das ist diese Feinheit, dieser schmale Grat, den man gehen sollte.
Ich meine, Thema Wissenschaftskommunikation ist ja für euch auch total essentiell und gerade auch bei einem komplexen Thema irgendwie überlegt man sich ja wahrscheinlich auch wirklich, okay, wie treten wir an Menschen ran, um das, was wir erforschen, was total wichtig ist, irgendwie ja begreifbar zu machen und dass es irgendwie durchdringt.
Genau, das ist manchmal, also man ist da so ein bisschen in einer Gratwanderung, weil wir, wenn wir Studien veröffentlichen, wie vor kurzem, dann sagen wir, das ist das neue Schlüsselprotein für die Muskelbildung zum Beispiel, hatten wir gerade vor ein paar Wochen. Und dann kriegt man wirklich manchmal Zuschriften von Personen und von Menschen, die sagen, ja, wann gibt's denn das auf dem Markt? Kann ich das schon anwenden? Weil mein Ehemann hat gerade so viele Probleme mit seinen Muskeln. Also das heißt, wir wollen ja, dass es interessant ist und dass es ist auch interessant, aber man ist so weit weg oft noch von der, wann kommt es denn auf den Markt oder wann landet es in der Praxis. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel verspricht, was man am Ende vielleicht nicht halten kann, weil die Entwicklung einfach noch nicht so weit ist. Es gibt sicherlich Hoffnung, aber das ist einfach viel zu früh noch. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, dass man nicht, oder wir hatten mal vor etlichen Jahren ein Gen gefunden, gefunden, was stark mit Übergewicht zu tun hat, also was wirklich einen Unterschied macht. Ne? Und dann bekam ich so Zuschriften, ach, jetzt weiß ich endlich, meine Gene sind dran schuld und ich bin es gar nicht. Ne? Also da ist man, das ist wirklich schwierig und man muss aufpassen, wie man es kommuniziert. Das war so ein gutes Beispiel von, wir haben was Tolles gefunden und alle denken dann, jetzt haben wir es die Lösung und ja. Die Leute sind nicht selbst schuld.
Ja. Und ich glaube, eine Sache, die auch super wichtig ist, bei vielen Grundsätzen, was gesunde Ernährung angeht, wissen wir eigentlich schon sehr, sehr lange, was gesund ist. Aber die meisten machen es nicht. Also es ist eher ein Thema gar nicht, mir fehlt das Wissen, sondern eher mir fehlt die Art, wie kann ich das denn im Alltag integrieren? Wie kann ich das überhaupt umsetzen, dass ich eben zum Beispiel das Thema, was du vorhin meintest, das finde ich das ein super passendes Beispiel. Es ist metabolisch ein bisschen gesünder, das Abendessen wegzulassen. Aber wie zum Teufel soll ich das in meinem Alltag einbauen, vielleicht mit Familie, mit Freunden, dann plötzlich nicht mehr Abend zu essen? Das ist ja ein riesiger Teil von unserer Kultur, von unserem Leben. Und ich finde, sowas spielt ja auch immer noch mit rein. Es muss umsetzbar sein.
Hande, wenn du so versuchst, eine realistische, aber doch so positive, konstruktive Vision für dein Forschungsfeld zu formulieren, was würdest du dir wünschen, was sich in den nächsten 10 Jahren verändert?
Boah, das ist krass. Also ich würde mir wünschen, dass das Individuum einfach wieder in den Mittelpunkt rückt, dass wir sehr... Ja, dass wir schon einfach überlegter sind mit so allgemeinen, scheinbar allgemeingültigen Aussagen, wie wir es jetzt eben schon hatten mit Social Media, dass irgendwie, dass man Reel sieht und das eine Reel sagt, das und das ist giftig und das sollte man nicht essen und so weiter. Das ist halt sehr allgemeingültig, aber dass wir einfach so ein bisschen für uns auch selbst wissen, okay, wir sind ein Individuum und das, was jetzt gerade da zum Beispiel gesagt wird, das muss nicht unbedingt für mich passen. Also dass sozusagen unsere Forschung auch so ein bisschen ein Stück weit dazu beiträgt, dass Menschen das auch hinterfragen, wie Ernährungsempfehlungen gegeben werden, ob sie wirklich valide sind, ob sie für einen selbst auch passen. Also dass man da einfach so ein bisschen reinkommt. Und was natürlich jetzt so im zweiten Schritt schön wäre, ich meine, wir arbeiten die ganze Zeit an irgendwelchen Forschungen und es wäre dann einfach cool, wenn man vielleicht wirklich mal so ein Tool hätte auf dem Markt, was für alle irgendwie zugänglich ist, womit man zum Beispiel einfach Ernährung auch einfacher gestalten kann, dass es für einen selber umsetzbar ist, dass alle meine wichtigen Parameter damit drin sind. Also ich habe zwar vorhin zum Beispiel dieses Schalenmodell gezeigt, aber da zählt ja noch so viel anderes mit dazu. Da zählt zum Beispiel Nachhaltigkeit mit dazu, was ja irgendwie auch zur Ernährung gehört. Da zählt aber zum Beispiel auch Sozioökonomie mit dazu. Also jemand, der zum Beispiel weniger Nettohaushalt hat, der kann sich vielleicht auch andere Lebensmittel eher kaufen und andersrum eben auch. Und das ist halt, also da zählen so viele Sachen mit rein. Und für mich wäre es einfach schön, wenn wir das wieder so ein bisschen realisieren und so ein bisschen weggehen von diesem allgemeinen und pauschalisierten und einfach so ein bisschen mehr hinterfragen. Das wäre, glaube ich, ganz schön.
Ja, darf ich vielleicht noch so zum Schluss da was zu sagen, was bitte. Ein bisschen allgemein ist und was mir wirklich am Herzen liegt? Weil die meisten Sachen, die wir heute argumentiert haben, stammen aus Studien, die irgendwann mal erhoben wurden. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass in Deutschland die Forschung weiter finanziert wird und nicht, es geht ja mit momentan eher den anderen Weg. Das heißt, wir zehren ja momentan von allem, was wir in den letzten Jahren geforscht haben. Und es wäre einfach sinnvoll, wenn wir diesen Weg weitergehen und wenn das nicht weiter reduziert wird oder wenn wir das, das sehen wir gerade bei uns, wenn wir das den jungen Leuten vor allen Dingen nicht noch schwerer machen, in der Wissenschaft zu bleiben, dass sie nicht alle abwandern und in der akademischen Forschung bleiben. Und dann wäre ich eigentlich schon ganz glücklich dabei.
Das ist doch das perfekte Schlusswort. Vielen Dank an unsere 3 tollen Gästinnen. Einen großen Applaus erstmal.
Das war mal wieder eine Sonderfolge des Deutschlandfunk Nova Hörsaals für euch mit der 6. Ausgabe der Reihe Wissen Unplugged. Diesmal zum Thema Ernährungsmythen. Die nächste klassische Hörsaalfolge ist dann wie gewohnt am Donnerstagabend für euch online. Da geht es dann um Losverfahren und die Frage, wie gerecht ist der Zufall? Zum Beispiel, wenn es darum geht, wer zur Bundeswehr muss oder vielleicht auch nicht. Kleiner Spoiler, unsere Rednerin in der Folge findet, Entscheidungen dem Zufall anzuvertrauen, ist eine Kapitulation der Vernunft. Warum? Hört ihr dann. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage tschüss und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.